So, herzlichen Glückwunsch. Sie haben Channelcast gewählt, heute mit der Ausgabe Nummer 38 im Juni. Und ich bin natürlich nicht alleine hier im Studio, sondern es sind, jetzt habe ich hier Feedback drauf. Das ist wahrscheinlich das iPad, was hier den Stream auch noch hat. Das mache ich gleich mal leise. So, Ton aus, jetzt ja, funktioniert das besser. So, genau, ich bin nicht alleine, sondern natürlich zusammen wieder mit den Kollegen, nämlich zu meiner Rechten, für alle, die uns nicht sehen, sondern nur hören können, was auch so sein sollte. Alles andere wäre spooky irgendwie.
Wäre ich aber zum Friseur gegangen, Christian.
Nämlich der Andreas. Servus, Andreas.
Hallo, servus, Christian.
Mir gegenüber aus dem hohen Norden angereist, aus Flensburg, der Markus Reuter. Servus, Markus.
Servus und moin, moin.
Und aus dem Westend eingetrudelt, aber demnächst hier ganz in der Nähe vom Studio, sofern seine neue Wohnung jetzt endlich mal fertig wird, der Alexander Roth. Servus, Alex.
Hallo, Christian, hallo liebe Hörer.
So, ich hoffe, es gelingt mir heute zwischen Alex und Andreas nicht ständig hinterher zu switchen, jetzt gerade in der Vorbereitung ist mir das doch öfter passiert, aber gut, kann ja sein. Lasst uns vielleicht die wichtigste Frage vorab klären. Wer wird Weltmeister? Jetzt schauen Sie mich alle an.
Weltmeister, wer wird Weltmeister? Von was jetzt?
Ja, von der Fußball von der Fußballweltmeisterschaft.
Kommt drauf an, ob Hummels wieder fit wird. Nein. Also wenn ich jetzt einfach einen Namen sagen soll, sage ich Deutschland.
Ja. Der Meinung bin ich nämlich auch.
Echt?
Ja.
Ihr glaubt, das ist schon wieder soweit.
Ja. Ich denke, drei machen es: Brasilien, Deutschland oder Italien.
Italien?
Ja.
Die fliegen heute raus.
Nein, die sind das ist eine ganz abgebrühte Mannschaft schon immer gewesen und ich denke, die drei machen's. Die Holländer werden irgendwann die Segel streichen, wieder in den K.O. spielen.
Echt?
Ja.
Aber wie haben euch bisher die Spiele gefallen? Und es sind so doch einige Überraschungen dabei, ne? Jetzt Spanien nach Hause gegangen. England ist auch chancenlos.
England, ne? So gut wie raus.
Da ist schon Bewegung im Spiel, aber ich fand es mal wieder faszinierend, also die ganzen Diskussionen, die ich so im Freundeskreis hatte vorher über die Möglichkeit, die Deutschen haben im Turnier, waren wie immer schlecht, ne? Hieß ja, Scheißmannschaft und nicht motiviert und passt alles nicht. Und
wie die unseren.
Ewig negativ, das ist aber ständig so. Und ich habe gesagt, ja, jetzt wartet mal ab. Und ich meine, das erste Spiel war ja famos. Ich fand es ein ganz tolles Spiel. Und hat gesagt, dass die haben schon drauf, die können schon. Ne? Und ich habe bisher keine Mannschaft gesehen, wo ich jetzt sage, die haben mich mehr überzeugt. Auch die Brasilianer nicht.
Also ich fand die Struktur im Deutschlandspiel besonders gut. Also es war hinten sind Verteidiger wie Bäume, die auch mit nach vorne gehen und die auch, obwohl sie Innenverteidiger sind, die Außenbahn gut besetzen können. Also wirklich diese ganzen langen Kerls hinten,
ja.
Und vorne diese ganzen flexiblen, wilden Wusler. Und mit einem Groß, der so stark ist, vermutlich wie noch nie zuvor. Und dann noch ein Müller, der natürlich unberechenbar ist. Und diese Kombination, dann auch noch diese starke Bank, das ist eigentlich, glaube ich, die perfekte Voraussetzung für ein sehr, sehr langes und erfolgreiches Turnier.
Ja. Also das nächste Mal,
wenn man... Schaust du skeptisch, Andreas?
Nein, leider überhaupt nicht.
Überhaupt. Schaust du überhaupt Fußball, Andreas?
Nein.
So, deswegen schaust du so skeptisch.
Hast du noch kein Spiel geguckt?
Nee, tatsächlich noch nicht.
Auch Deutschland, Portugal nicht?
Nein.
Nein.
Da war ich in der Arbeit. Da war ich total ordentlich am Arbeiten.
Der Einzige.
Und dann auf dem Weg nach Hause habe ich noch zwei Tore mitgekriegt.
Ja, was, wenn wir jetzt ins Finale kommen, schaust du das Spiel dann auch nicht
an? Ja, doch, doch.
Das schaust du dann schon.
Doch. Ja, ich werde demnächst mal anschauen.
Du schaust regelmäßig, Markus?
Ja, ich 70-80% der Spiele habe ich angeschaut. Mhm. Also die 0-Uhr-Spiele, die schenke ich mir.
Ja, das gebe ich auch.
Und so ein paar Klassiker wie Iran gegen Nigeria habe ich nicht geschaut. Also, aber ansonsten bin ich schon dabei.
Iran gegen Nigeria habe ich im Biergarten zumindest 10 Minuten erlebt.
Ja.
Ja, dann sind wir gegangen.
Okay.
Hat's gereicht.
Also das nächste Mal, wenn wir uns hier hören, hoffen wir, dass wir Weltmeister sind. Ne?
Jo. Ja.
Gut. So, dann starten wir mal in die heutige Sendung. Wir haben natürlich wieder einen Haufen Themen zusammengetragen. Wir haben, einige von uns waren ja im Urlaub. Ich zum Beispiel.
Ich auch.
Der Andreas war im hohen Norden, ne? Du warst wieder auf deiner Hallig.
Ich war im hohen Norden auf der Hallig und tatsächlich war ich unterwegs bei Reuters und habe Station in Flensburg gemacht. Wir waren
ach
sehr
ja.
Schön in
Glücksburg. Du hast schön Kaffee getrunken.
Ja, in Glücksburg einen Pilz getrunken am...
Kein Flensburger, du wolltest das Flensburger Bier nicht trinken, aber...
Das Flensburger finde ich überbewertet. Ja. Auf der Hallig gab's das. Habe ich auch eins getrunken, aber finde ich überbewertet. Aber in Glücksburg. An der Ostsee war schön.
Okay.
War mal schön am Ostseestrand, wobei das ist ja, glaube ich, noch die Flensburger Förde, in der man
ist das noch, sitzt. Genau.
Aber war wirklich sehr schön.
Und gutes Wetter gehabt.
Ja. Sonne, wir saßen draußen, haben noch ein Feierabendbier getrunken,
richtig.
Blick aufs Meer.
War sehr schön. Ja. War sehr schön. Und auf der Hallig war es dann erfrischende 14 Grad Wassertemperatur.
Oh ja.
Viermal war man schwimmen.
Also Ähnliches hatte ich ja auch erlebt. Ich war eine Woche in Kärnten in der Nähe vom Millstätter See. Und wir sind dann auch ein bisschen wandern gegangen. Es hatte da weit über 30 Grad gehabt. Und es war so der ganz große Teil war beschattet und nebenher lief immer so ein schöner Wildbach, plätscherte so vor sich hin. Ne?
Ah.
Und dann Pause gemacht und dann siehst du diesen Bach und denkst, Mensch, das muss jetzt mal reingehen, schöne Erfrischung und so. Ne? Ich sage euch, du hältst es keine 15 Sekunden im Wasser aus. Das ist so kalt, das ist so arschkalt, das kann man sich nicht vorstellen. Ne?
Eieiei.
Ja, da war ich wieder schön auf dem Bauernhof, hab mal live erlebt, wie das so ist, wenn ein Marder in den Hühnerstall reingeht. Ich hab's vorhin gerade schon erwähnt. Der hat in 10 Minuten 30 Hühner gekillt und seitdem weiß ich auch, was ein Huhn kostet, weil der Bauer mir das dann mal verraten hat, was das für ihn Schaden ist. Was schätzt ihr denn, was ein Huhn kostet?
1,50.
1,50?
Schaden 45 Euro.
Markus, irgendeine Idee?
20.
20 Euro?
Ich habe keine Ahnung.
Nee, 10er, also keine Ahnung.
10er, ja, gar nicht so schlecht. Also 8 Euro kostet so ein Huhn im Schnitt, wenn man sich's neu kaufen muss. Wusste ich ja vorher auch nicht. Ich wüsste auch nicht, was eine Kuh kostet, aber gut, das ist ein anderes Thema.
Ja gut, und da ist natürlich reiner Anschaffungspreis, das sind natürlich die laufenden Kosten noch nicht eigentlich.
Ja, genau, richtig. So, dann starten wir mal mit unseren heutigen Themen. Wir fangen an mit unserer Rubrik Aktuelles und Personalien und dort haben wir zunächst ein Thema, das schon lange Zeit eigentlich zurückliegt. Ich glaube, fast 2 Jahre ist es her, aber da gibt's noch mal eine Neuigkeit, die ich ganz interessant finde und zumindest erwähnenswert finde. Dem einen oder anderen sagt vielleicht noch das Unternehmen Revolutive Systems etwas. Hinter dem Namen verbarg sich zumindest bis letzthin ein, ich sag's jetzt wirklich mal in Anführungszeichen, Systemhaus.
Die waren doch aus Regensburg.
Die aus Regensburg waren und dort gegründet wurden. Ganz genau. Und dieses Unternehmen hat sich insbesondere dadurch hervorgetan, als dass sie andere Systemhäuser abgemahnt haben. Und zwar all diejenigen, die angeblich oder so zumindest der Vorwurf kein Impressum hatten auf Facebook.
Ach, das war die Facebook-Impressumsgeschichte.
Das war die Facebook-Impressumsgeschichte. Der ein oder andere interessiert, erinnert sich vielleicht noch dran. Da gab es dann in Facebook auch eine Gruppe, wo viel darüber diskutiert wurde. Und da hat es ja ziemlich viele getroffen. Also es war Massenabmahnung im Feinsten. Und da gab es ja auch dann auch etliche Prozesse, die dann geführt wurden. Im ersten Schritt wurde der Revolutive Systems ja recht gegeben. Dann ging das Ganze in die Revision und landete dann, glaube ich, bei irgendeinem Oberlandesgericht. Und das hat dann gesagt, es gibt keine Revision mehr. Und übrigens lautet das Urteil, die Abmahnungen sind nicht rechtens. So, jetzt haben natürlich viele gehofft, nachdem das Urteil so rausgegangen ist, dass es da noch die ein oder andere Entschädigung geben könnte. Dem wird wohl nicht so sein, weil die Revolutive Systems Insolvenz angemeldet hat, wie auch nicht anders zu erwarten.
Nicht anders zu erwarten.
So. Also damit ist das Thema abgeschlossen. Ärgerlich für viele sicherlich gewesen, aber es ist eben mal der Lauf der Dinge.
Die Insolvenz ist für viele ärgerlich, nein.
Die Insolvenz ist sicherlich nicht ärgerlich, aber dass sie jetzt eben auf ihren Kosten bleiben. Ne?
Da also, werden nicht viele traurig sein, dass die Firma insolvent ist.
Ja. Nein, sicherlich nicht. Aber man kann ja immer darauf warten, bis der nächste wieder aufmacht. Und
hat einer bei IDG mit denen nicht auch zu tun?
Wir hatten auch mit denen zu tun, ja. Wegen und wegen der Berichterstattung haben die natürlich ständig quergeschossen und haben dort ständig über ihren Anwalt jeden Beitrag, den wir dazu gebracht haben, ich will nicht sagen angefochten, aber ständig herumgemäkelt und natürlich mit einstweiliger Verfügung und also volles Programm
auch. Ja, Wahnsinn.
Also wir haben da auch immer volle Breitseite bekommen.
Das sind Freunde der Pressefreiheit.
Ja, und sie waren echt anstrengend, die Brüder. Und haben mich einige Nerven gekostet.
Ja.
Aber wir haben eine ganz gute Anwältin am Start, die macht da viel für uns und
ja, das ist allerdings wahr.
Die ist da auf Medienrecht spezialisiert und man muss sich wirklich nicht immer alles gefallen lassen. Gut, ja, das war das erste Thema. Das zweite Thema, Personalien, haben wir noch 2 aufgeschrieben. Nämlich zum einen Mirko Krebs ist wieder aufgetaucht.
Natürlich.
Und große Überraschung.
Sehr große Überraschung.
Wo ist er gelandet? Bei Lenovo.
Natürlich.
Verwundert das irgendjemand in diesem Kreis? Nein. Kopfschütteln?
Nein.
Nein.
Nein, eigentlich wie erwartet. Sollen wir noch ein Wort sagen? Mirko Krebs, Acer.
Ja.
War bei Acer zuständig fürs B2B-Geschäft.
Genau. Auf Europaebene am Schluss.
Genau. Ne? Auf Europaebene ist ausgeschieden Anfang des Jahres. Mhm. Hatte niemandem gesagt, wo er hingeht. Und etwas geheimnisvoll rumgetan. Und viele haben dann schon gedacht, dass er einigen anderen ehemaligen Acer-Managern nach Richtung Lenovo folgen wird.
Ja.
Ist dann auch so gekommen.
Ist dann auch so gekommen. Ganz genau, ja. Dort sind ja auch ein paar alte Bekannte aus dem Acer-Dunstkreis. Genau. Ne?
Nicht zu vergessen, der Chef von Lenovo Deutschland, Stefan Engel.
Stefan Engel.
Von früher kennt,
ja. Ganz genau.
Genau, oder der Chef von Lenovo PC weltweit, Gianfranco Lanci.
Ja, ganz genau.
Genau.
Und die zweite Personale, die wir hier noch haben, uns wieder aufgeschrieben haben, die wieder aufgetaucht, Matthias, in Anführungszeichen,
der Meister
Jablonski.
Genau, der lange Zeit das HP-Geschäft bei der ALSO gemacht hat, ist bei Action IT. Mhm. Und soweit mir erzählt wurde, bei Action IT damit beschäftigt, dass Action IT auch in andere Geschäftsbereiche als nur Komponentendistribution expandiert, namentlich ins Systemhausgeschäft. Ein Wort zu Action IT. Ich habe nämlich neulich mit zwei Leuten gesprochen. Da ging es drum, Meister Jablonski, erzählte der eine, ist jetzt bei Action IT und dann, jetzt habe ich Feedback drauf.
Ja, jetzt hast du Feedback drauf. Das liegt hier gerade an meinem Browser. Ich mache das auch wieder aus.
So. Ah, sehr gut. Meister Jablonski ist jetzt bei Action IT. Dann sagte der andere, ach, dann hat ihn der Thorsten Seifert geholt.
Ja.
Thorsten Seifert allerdings ist ja bei Action SA.
Mhm.
Und ich habe dann gesagt, der Seifert ist doch bei Action SA ist doch eigentlich der Tucholsky. Also komplette Verwirrung.
Mhm.
Und jetzt Richtigstellung. Action IT ist ein Komponentendistributor. Das macht Gernot Sonneck und Marc Scherer. Da ist
Jochen Bless, ehemaliger ALSO-Manager.
Ja. Von der ALSO hin hat jetzt den Matthias Jablonski nachgeholt. Action IT, dann Action SA ist die ehemalige Devil, polnischer Distributor.
Action Europe, um genau zu sein.
Inzwischen
Action SA ist die polnische Mutter.
Ist ja mittlerweile umfirmiert.
Genau.
Genau. Und Devil heißt das Ganze ja auch nicht mehr.
Nee.
Da ist Thorsten Seifert als Vertriebsleiter. Und ABC Data, da ist Tucholsky.
Mhm.
Genau, so hat seine Richtigkeit. Interessant, Action IT wird gesagt, haben ja einen arabischen Geldgeber aus Dubai und müssen im Moment erheblich expansiv sein. Ich habe neulich mit einem Bekannten über Action IT gesprochen, der hat dann auf die Website geschaut und kannte wirklich die halbe Belegschaft von früher aus der Komponentendistribution. Mhm. Der Patrick Vogt ist da anscheinend auch hingegangen. Patrick Vogt von COS Memory und anscheinend auch Markus Mintrop, der früher Chefeinkäufer bei Astra, die Eltern unter uns
erinnern sich,
bei Astra gewesen ist. Also wirklich interessant.
Aber die Verwirrungen haben auch die Profis, ich habe vor kurzem mit dem Geschäftsführer eines großen Distributors gesprochen, der hat auch Action und Action IT und ABC Data durcheinander gekriegt. Mhm. Hat diese polnischen Tochtergesellschaften, das halten viele noch nicht so auseinander und hat auch verwechselt, wer da ja wo ist. Also es ist kompliziert.
Ja.
Man muss immer selber auch mal wieder nachschauen.
Ja, das stimmt.
Also die peilen einen Jahresumsatz von 150 Millionen Euro an jetzt inzwischen.
Deutschland?
Mhm.
Wer?
Action IT.
Action IT? Mhm. Oh, das glaube ich.
Oh, das ist schon ganz schön, ne?
Und also die legen jedes Jahr ganz schön zu und haben wohl auch, wie du sagst, enorm Druck, dass sie das auch wirklich tun. Also und mit reinen Komponenten, das steht auch, liegt auf der Hand, wirst du das nicht schaffen.
Nee, das ist irgendwann begrenzt.
Aber es kommt ja so, der ein oder andere neue Distributionsvertrag hinzu, was man so immer mitkriegt am Rande, ne?
Ja.
Ist nicht ganz so auf dem Radar, aber passt schon. Bereich Distribution, da gibt's ja noch eine interessante Neuigkeit, nämlich der Name Max Data taucht wieder auf.
Hab ich auch gesehen.
Habt ihr auch gelesen?
Ja, ja, ja.
Ich bin ja immer wieder erstaunt darüber, dass es sich offensichtlich noch lohnt, in Deutschland noch einen weiteren Distributionskanal zu schaffen oder aufzumachen. Ne?
Das ist erstaunlich.
Gell? Wie schätzt ihr denn das Thema ein, Max Data?
Was wollen Sie denn machen?
Naja,
ich war ja im Urlaub, ich habe das ja nur wirklich ganz am Rand mitgekriegt.
Ich würde das jetzt zum Anfang nicht zu hoch hängen, denn man hat noch die alte Max Data im Kopf, wenn man jetzt wieder hört, Max Data ist wieder da, das war ein börsennotierter Konzern, richtig, über den im Frühstücksfernsehen in Wirtschaftsmeldungen berichtet wurde. Das ist jetzt eine Neugründung, eine deutsche GmbH von der österreichischen S&T, ja, genau. Die hat jetzt ein GmbH in Deutschland eröffnet, und der Uwe Schmitz, der war Geschäftsführer von einem kleineren Distributor, der ist jetzt der Geschäftsführer der Max Data Deutschland, also der deutschen GmbH, und es war wohl so, dass einige deutsche Händler ab und zu bei S&T schon in der Vergangenheit Max Data Produkte bezogen haben. Sprich, S&T hatte die Marke Max Data, die Rechte für die Marke Max Data, und hat einfach weiter Max Data Produkte vertrieben in Österreich. Und in der Schweiz gibt es wieder eine andere Gesellschaft, die Max Data vertreibt. Und jetzt hat man sich entschieden, bei S&T auch eine deutsche GmbH zu eröffnen. Sitz in Koblenz, und jetzt gibt es die Max Data Produkte auch ohne den Umweg über Österreich wieder für die Händler zu bestellen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass einige Händler auch dort bestellen werden, weil Max Data hat ja noch einen Namen und eine Fangemeinde, wenn man es mal in Anführungsstrichen so ausdrücken will. Aber das ist jetzt praktisch ein Start-up mit ein paar Leuten, und die fangen jetzt an, Max Data hier wieder ein bisschen aufzubauen. Und die Produkte werden auch, wenn ich es richtig verstanden habe, über Österreich dann nach wie vor wieder geliefert. Aber da ist jetzt auch keine Lager oder keine Logistik groß, sondern es ist dann praktisch eine Vertriebsniederlassung.
Ja.
Die Firma hält übrigens auch die Marke Gericom.
Genau.
Ach, ja, natürlich. Die Gericom.
Die S&T, ja.
Das ist ja alles ein Konglomerat dann gewesen.
Ja.
Was dann weiter verkauft wurde.
Mhm.
Da gab's doch mal den, wie hieß denn der Vertriebsleiter bei Max Data, quasi?
Quasnitzer. Richtig, ja. Der ist bei Blue Chip.
Ach, der ist bei Blue Chip.
Okay. Der ist bei Blue Chip.
Ah, das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Zumindest habe ich nichts anderweitiges gehört. Nee, der ist bei Blue Chip dann gelandet.
Okay.
Ja. Ja, richtig.
Weil dem war ja Max Data eingebrannt irgendwie.
Mhm. Ich habe hier noch stehen Action Europe, ehemalige Devil, gibt sich neue Struktur. Haben wir das jetzt damit eigentlich schon abgefeiert oder müssen wir da nochmal speziell drüber reden?
Ja, man könnte mal so sagen, die Devil ist ja mehrfach verkauft worden, geändert hat sich eigentlich immer wenig.
Mhm.
Und jetzt geht man halt her und sagt, okay, vielleicht muss man das Distributionsgeschäft doch mal anders betreiben, als man das bei Devil über die letzten 30 Jahre gemacht hat.
Ja.
Und ich denke, das ist eine logische Folge. Die haben ja die Geschäftsführung schon geändert, die haben die Gesellschafter Verhältnisse geändert, den Namen geändert und die Geschäftsführung geändert, und das jetzt, glaube ich, ganz ganz konsequent, weil ich glaube die Polen machen doch ganz anders Geschäft, Distributionsgeschäft, und viel moderner als das eine Devil zuletzt gemacht hat.
Ja, ich denke auch, das ist jetzt wirklich die Tochtergesellschaft von einem polnischen Distributor,
ja,
wie der Name das schon sagt, heißen beide Action, und die eine Action Europe, die andere SA, und die BU-Struktur wird an die polnische Mutter angelehnt. Das ist jetzt wirklich eine richtige Tochtergesellschaft, und die alte Devil ist da praktisch nicht mehr groß zu erkennen.
Das war es dann wirklich mit Devil.
Mhm. Okay. Ich habe mir hier im Bereich Distribution mal noch ein Thema aufgeschrieben, über das wir mal ein bisschen sprechen sollten, weil draußen auch im Markt viel darüber diskutiert wird. Und zwar ist das Thema Direktvertrieb der Hersteller über eigene Online-Shops. Ist ja immer etwas, wo viel drüber gesprochen wird, in der Hinsicht, dass viele sagen, liebe Hersteller, bitte lasst die Finger davon. Es ist Konkurrenz für uns Händler, schadet uns eigentlich nur, und wir möchten das eigentlich nicht. Viele Hersteller haben aber zumindest auch zum Großteil, wenn sie aus den Vereinigten Staaten kommen oder dort ihren Hauptsitz haben, kriegen natürlich Druck von ihrer Muttergesellschaft, die da überhaupt kein Verständnis dafür haben und sagen, habt euch mal nicht so hier, ihr Deutschen, ja, ihr könnt jetzt hier nicht irgendwie eine Extranummer fahren. Wir erwarten einfach von euch, dass ihr auch in den einzelnen Länderorganisationen einen Online-Shop aufmacht. Das ist State of the Art, das gehört sich so. Die Kunden kommen auf die Webseite, informieren sich über Produkte, wollen irgendwas Bestimmtes einkaufen, und dann wollen sie möglicherweise die Produkte auch direkt dort shoppen, was ja ein Stück weit auch verständlich ist, jetzt aus Kundensicht heraus. Ja. Insofern gibt es da natürlich einen gewissen Interessenkonflikt. Wie ist denn da eure Meinung dazu? Gibt es da Möglichkeiten, sowas hinzubekommen, dass jeder einigermaßen zufrieden ist? Oder seht ihr dort ständiges Konfliktpotenzial? Wie sollte man sowas denn gestalten?
Also ich,
Ja, bitte du, Markus. Also ich kann. Ich wollte nur sagen, Alter, verschönern hier in dem Fall. Ich kann mich ja dann hier auch noch einbringen. Markus, du gerne.
Es war ja ein, ich denke, das ist so ein Übergang, der so mehr oder weniger klammheimlich passiert war. Ne? Vor vielen Jahren wäre das ja noch ein Riesenaufschrei geworden im Handel, ne? Wenn da ein Hersteller irgendwas direkt über eine Webseite verkauft hätte. Das ist nun peu à peu passiert. Auch HP verkauft einiges über die eigene Online-Seite. Wie gesagt, vor ein paar Jahren undenkbar, hätte sich das keiner getraut und nun fängt einer nach dem anderen an und jetzt haben es alle. Und ich denke, gerade bei den Consumer-Produkten ist das im B2C jetzt fast schon üblich, dass der Hersteller da selber verkauft. Wenn auch noch B2B-Produkte darüber gehen sollten, sofern die online einfach zu verkaufen sind, dann wird es, glaube ich, kritischer nochmal. Also ich denke, B2C hat man sich jetzt mehr oder weniger abgefunden. Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, ist gut für uns, wenn da die Marke gestärkt wird, und wir können davon auch profitieren, sagen einige Händler. Ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt Händler wäre, würde es mich, glaube ich, eher stören, wenn mein Lieferant selber verkauft. Also mich würde es stören. Aber ich mache die Geschäfte jetzt nicht. Insofern weiß ich nicht, ob man da jetzt profitieren kann oder nicht. Also es war früher ein Tabuthema und es ist jetzt ja etabliert.
Mhm. Was ich noch dazu sagen wollte, ist, es ist natürlich auch schon beispielsweise mit Office 365 ja schon länger auch der Fall. Das ist natürlich jetzt ein Software- oder ein Cloud-Service. Also es ist ja sogar auch ein klassisches, ehemals reines B2B-Produkt, Office 365. Und an dem Beispiel kann man eigentlich sehr schön sehen, weil es wurde von Microsoft, wir haben da sehr viel, also als Channel-Presse dann auch vor Ort, Microsoft wirklich gepiekst und genervt mit dem Thema. Mhm. Und die haben das also massiv runtergespielt. Und wenn wir aber jetzt gucken, also auf den Gesamtumsatz, den Microsoft über den Channel macht, das sinkt, also der indirekte Anteil. Es ist zwar immer noch um die 90%, aber das ist das, was wir rausbekommen haben, auch Kollegen aus die Wirtschaftsanalysten sind, die da Marktanalysten, die sind da genauso hinter diesem Thema her. Und das ist also wirklich Fakt, auch CRM Online, dann Office 365, diese Cloud-Services, das ist schon direkt Geschäft zunehmend auch. Und ich kenne jetzt zum Beispiel auch im Gegenzug dazu auch die Meinung von Klaus Weinmann von Cancom, der viel sich auch mit dem Thema ja beschäftigt. Mhm. Natürlich haben die natürlich eine ganz andere Dimension, auch von der Größenordnung von den Kunden. Aber er sieht es zum Beispiel wiederum gar nicht als Problem. Also er sagt, er nimmt das noch mit, er behält dieses Hardware-Sortiment auf der einen Seite, aber das ist nicht das, das ist auch nicht mal mehr Türöffner für ihn. Für ihn ist Türöffner, die Gesamtpakete verkaufen zu können und nicht die reine Hardware. Also insofern würde es wieder das unterstützen, was Markus gesagt hat. Ich sehe aber auf der anderen Seite eine ganz klare, also gerade im Cloud-Umfeld, ganz klare Bedrohung da schon irgendwo für den Fachhandel. Also jetzt im Umfeld Software. Ich bin jetzt bei Hardware nicht ganz so bewandert, was diese Themen angeht, aber sehe da absolut.
Im Chat wird gerade noch nachgefragt hier von Channel Ghost. Er sagt Beispiele dafür, dass Amis die eigene Online-Präsenz drängeln. Also da kann man als klares Beispiel HP beispielsweise nennen. Also von dort weiß ich's, dass die Landesgesellschaft HP sich eigentlich lange Zeit in Anführungszeichen geweigert hat, einen Online-Shop zu eröffnen und die aber schon massiv Druck bekommen haben aus USA, wo klar gesagt wurde, wir möchten, dass ihr einen Online-Shop habt, auf eurer eigenen Webseite habt. Aber auf dein Argument nochmal einzugehen, Alex, ich sehe es ganz genauso. Also gerade im Bereich Cloud-Services, das ist eigentlich ein Produkt, was prädestiniert ist für den direkten Verkauf. Also da stellt sich ja im Prinzip schon jeder die Frage, ich shoppe mir jetzt hier irgendeinen Service, ja, den klicke ich, bezahle, den kann ich mit PayPal meinetwegen noch bezahlen, ja, irgendwie online. Da will ich das ja auch schnell haben. Und dann wird der ganze Bestellprozess, wenn das dann noch über irgendeinen Partner laufen soll, das wird ja alles wahnsinnig kompliziert. Und jeder stellt sich ja die Frage, ich kaufe jetzt hier bei Microsoft, will ich jetzt hier Office kaufen, ja, weil der Kunde sagt, das ist doch von denen.
Ja.
Warum werde ich denn jetzt noch irgendwie an irgendeinen Händler verwiesen, den ich noch nicht mal kenne, zu dem ich noch nicht mal eine Geschäftsbeziehung habe?
Ich habe es bei Office 365 mitgemacht, als mit meiner Agentur quasi und habe diesen Weg mitgegangen. Und der Witz ist, du bist nichts anderes als live mit dem Fachhändler. Ich habe natürlich den Fachhandel trotzdem mit eingeschaltet und der Fachhändler geht mit dir auf die Office 365 Seiten und sagt dir halt dann nur an der einen Stelle, bitte klicken Sie noch an, dass ein Partner involviert ist.
Ja.
Und dann kommen ein bisschen Ströme an ihn noch. Mhm. Die Margen sind ja bekannt.
Mhm.
Da muss man aber als Kunde den Partner darauf hinweisen, quasi, dass man das möchte. Und dann ist man, das ist auch aus rechtlichen Gründen natürlich wegen den Verträgen so, dass man das, dass die Verträge, wenn man, solange es kein Splar-Partner ist, also der selber hostet, dass man das quasi über Office mit Microsoft direkt abschließt, diese Verträge. Und man muss quasi dann noch diesen Haken extra setzen, bitte Fachhandel mitmachen lassen hier. Natürlich ist auf der anderen Seite jetzt, wenn man bei Office 365 bleibt, der Fachhandel hier unbezahlbar, im Sinne von, wenn es um Migration geht, der E-Mail-Server, um Erklärungen, die haben auch die meisten Fachhändler, die Office 365 da erfolgreich machen, haben da auch fixe Preise, die auch kalkulierbar sind. Beispielsweise, da ist ja abgespeckte SharePoint mit dabei. Da sind viele Funktionalitäten, Groupware-Funktionen mit dabei, die für Agenturen spannend sind, wo man sich eben auch schönes Consulting noch dazu holen kann. Aber ganz klar, ist das gleiche mit Amazon Web Services, mit Instanzen, die man sich mieten kann, mit den virtuellen Desktops. Hier ist kein Fachhandel eigentlich vorgesehen von den Herstellern unbedingt. Also im Vertrieb, in der Beratung ja. Und das sehe ich schon, halte ich schon insgesamt grundsätzlich für gefährlich und bedenklich. Auf der anderen Seite möchte sich natürlich auch ein Fachhändler nicht unbedingt mit diesen ganzen rechtlichen Verträgen, diesen Splar-Aufwand quasi antun, den man jetzt im Microsoft-Umfeld ja braucht, wenn man selber hosten möchte.
Jetzt könnte man aber doch auch argumentieren, nach meinem Dafürhalten, dass man sagt, naja, alles, was dort in den Online-Shops drin zu finden ist, sind ja Produkte, die keinen großen Mehrwert bieten oder wo kein großer zusätzlicher Mehrwert dahinter ist. Da ist keine große Beratung dahinter, da muss keine große Migration erbracht werden, etc. pp. Das sind eh nur Produkte, die sozusagen durchgeschoben werden. Ja. Da könnte man ja jetzt durchaus das Argument bringen und sagen, naja, dafür brauchen wir eigentlich den Handel nicht mehr. Das kann der Hersteller direkt abwickeln, der schickt das Produkt zu und fertig aus. Ja. Sondern man drängt die Händler sozusagen ein Stück weit in die Richtung, dass man sagt, überlege dir mal selber, welchen Mehrwert du deinen Kunden noch anbieten kannst, über das reine Produktgeschäft sozusagen drüber hinaus, über die reine Ware drüber hinaus, so dass die Kunden bei dir kaufen. Ja. Kann ja auch durchaus ein Argument seitens der Industrie sein oder seitens der Hersteller sein.
Also was ich ja ganz interessant finde, ist, viele Händler tun sich ja überhaupt gar nicht schwer, einem Kunden zu sagen, pass mal auf, Kunde, das Produkt X kriegst du bei mir nicht, geh mal, Beispiel Telefone. Die meisten Händler finden Mobiltelefongeschäft, die meisten IT-Händler finden Mobiltelefongeschäft oder fanden sie in der Vergangenheit total zum Kotzen, hatten sie keinen Bock drauf und auf dieses Vertragsgeschäft auch nicht, was ja gar nicht so unlukrativ eigentlich ist. Und dann war die übliche Herangehensweise, wenn ein Kunde gekommen ist und hat der Kunde halt irgendwie Mobilfunk auch noch gebraucht, dann hat der Händler gesagt, weißt was, da vorne am Eck ist ein Telekom-Laden, da gehst du jetzt hin, holst das Telefon und die Verträge, dann bringst du die ganzen Klamotten zu mir und ich baue dir das zusammen. Haben die überhaupt kein Problem mit gehabt.
Mhm.
Bei anderen Geschichten dann plötzlich schon, wenn es da plötzlich einen Online-Shop gibt. Okay, lassen wir das mal dahingestellt sein. Die Frage, was sind meine Mehrwerte, ist natürlich eine sehr legitime und viel zu viele Händler stellen sich die Frage eigentlich nie. Und man sollte sich die Frage aber stellen und entsprechend ausrichten, halte ich für sehr wesentlich. Also das denke ich schon und insofern ist der Impuls auch ganz gut. Und grundlegend würde ich mal sagen, Multi-Channel-Vertrieb oder sagen wir mal so, früher hieß das ja, wie hieß das eigentlich früher? Das so hybride Vertriebsmodelle, dass du gesagt hast, okay, wir haben einen Direktvertrieb, der geht an die Top 200 Kunden und wir haben einen indirekten und dann haben wir einen indirekten mit einstufig direkt, und zweistufig und Subdistribution und so. Die Modelle gibt's ja und die hybriden Modelle sind ja eigentlich eher die Regel als die Ausnahme und so ein Webshop ist natürlich was nur sehr auffällig ist in so einer Subdistribution, das merkt ja nicht jeder.
Ja.
Ich denke, wesentlich ist, für einen Hersteller zu überlegen, welches Portfolio packe ich da eigentlich rein. Und natürlich kann ich es verstehen, wenn ein Hersteller sagt, ich habe auf irgendeinem Notebook 200.000 Klicks, ich verkaufe das aber höchstens 5.000 Mal über irgendwelche Partner. Komisch, was ist eigentlich mit dem Restlichen? Mhm. Würde nicht ein Klick dann zum Kaufen, dann wird das nicht funktionieren. Also das kann ich gut verstehen. Und dann ist natürlich die gute Frage, wie immer im Vertrieb des Pricings. Also die Ware fließt da am schnellsten, wo das Preisgefälle am größten ist. Ah ja. Und man sollte halt darauf achten, wenn man über einen Online-Shop verkauft, dass man das Pricing konsistent macht und nicht alle niederdammt. Also dass es nicht vorkommt, wie gerade im Chat jemand geschrieben hat, dass da jemand Ware günstiger verkauft, als der Disti-EK ist. Also das geht gar nicht. Mhm. Interessant ist allerdings, dass bei den Herstellern gerade die Preisdisziplin von allen Disziplinen, die am schwächsten ausgeprägte ist. Das heißt, man macht gern irgendwelche Kampfpreise für irgendwelche Produkte, ohne groß drüber nachzudenken, was auf der anderen Seite der Supply Chain dann passiert.
Ja klar, weil man die Lagerbestände leer räumt.
Ah ja, sicher.
Ja,
die Not treibt's raus.
Ja.
Und was dann passiert, ist halt mitunter nicht immer erfreulich. Dann ist zwar das Lager leer, aber dann hast du die Geschäfte für die nächsten 2,5 Monate unprofitabel gestaltet, weil die Preise halt verrissen sind. Und ich denke, so ein Webshop und übrigens auch so Verkaufskanäle auf Amazon und eBay, wo ja Hersteller dann doch angehalten sind, auch eigene Herstellershops zu machen.
Teilweise ja versteckt.
Teilweise also versteckt, ist meines Erachtens, also da ist das schlechte Gewissen des Herstellervertriebs zu finden. Also wenn man sich anschaut, was da los ist, dann kann man genau sehen, wie der Hersteller in seinem Vertrieb generell agiert. Ich habe in der Softwareindustrie einen Bekannten gehabt, der lange Zeit Vertriebsleiter bei einem Hersteller war, und der hatte dann immer gejammert, dass auf eBay irgendwelche Händler so Harakiri-Aktionen fahren und so. Und dann habe ich gesagt, Freunde, aber wie ist denn dein Pricing? Wem gibst du wann Sonderkonditionen und wozu führt's? Und das ist natürlich eine interessante Frage. Mhm. Es gibt Distributoren, ist mir neulich auch eine Geschichte erzählt worden. Es gibt Distributoren, die kriegen einen Sonderposten Ware zu Sonderkonditionen, den legen die sich hin und verkaufen ganz normal ab und machen damit Marge. Mhm. Und es gibt andere, die machen den als Durchlauferhitzer und Umsatzbeschleuniger, verdienen dann immer noch was dran, aber. Und das ist halt auch eine philosophische Geschichte. Der Hersteller kann steuern in jedem Fall.
Ja.
Punkt.
Ja.
Und dazu kommt noch, ganz oft sind die Herstellershops ja auch gar nicht direkt vom Hersteller betrieben. Das sind ja oft irgendwelche Betreibergesellschaften drauf, die entweder Dienstleister sind oder die tatsächlich Herstellerpartner sind, die im Namen des Herstellers dann den in Anführungszeichen Direktshop betreiben. Auch ein interessantes Modell. Mhm. Ich glaube, wenn ein Partner hergeht zu egal welchem Hersteller und sagt, pass mal auf, machen wir doch zusammen einen Direktjob, ich betreibe dir den, werden die wenigsten, wenn ein vernünftiges Modell dahinter steht, die wenigsten Hersteller sagen, nee, um Gottes Willen, und das ist ja alles ganz fürchterlich. Sondern die werden dann womöglich sagen, hey, super Idee, machen wir. Und dann ist schon
Frage ist halt, ob ein Hersteller sowas exklusiv mit einem Handelspartner machen möchte, ne?
Ja, das stimmt. Aber es gibt die Ansätze,
dass Distributoren Webshops zur Verfügung stellen und sagen, da brauchst du die eigene Pflege nicht machen, sondern das kannst du deine Webseite mit integrieren und kannst du halt im Prinzip das komplette Produktportfolio
abnehmen. Ja, wobei ich da mit einigen Händlern genau zu dem Thema gesprochen habe. Mhm. Und da ist es sehr interessant, weil da haben sich einige Händler die Finger damit verbrannt, weil sie plötzlich Sachen anbieten, von denen sie keine Ahnung haben. Dann kommt diese ganze Geschichte wie RMA und so dazu. Das heißt, sie haben auch den ganzen Aufwand. Und sie müssen, da kommen viele Fragen, viele Beratungsfragen und eben auch dann Reparaturfragen und solche Themen zu Produkten, die sie noch nie in ihrem Leben gesehen haben, die sie halt in ihrem Shop mitführen irgendwie.
Ja, aber da musst du dann wieder sagen.
Das ist aber ein technisches Problem.
Nee, das ist ein Sortimentspolitikproblem. Das heißt, wenn du hergehst und nimmst den Shop und schaltest alles frei, was so ein Distributor im Angebot hat.
Das wollte ich gerade sagen.
Das hast du ja.
Die Verlockung ist ja da.
Ja, die Verlockung ist da, aber dann bei Sesamstraße gab es doch immer dieses Spiel, was passiert dann? Und ich meine,
genau,
exakt das. Und ich glaube da, machen sich viel zu wenige machen sich da Gedanken drüber, was kann ich da guten Gewissens am Produkt freischalten und wie kriege ich das hinten dran supported?
Ja.
Also das ist, glaube ich...
Also den Gedankengang sollte man für sich selber schon nochmal durchführen. Ne?
Sortimentsplanung ist was total Wesentliches.
Ja, das ist natürlich profan, wenn du es in deinem eigenen Keller stehen hast, aber ich sage jetzt mal vereinfacht. Aber die Verführung ist wirklich schon sehr, sehr groß.
Klar.
Da sind auch wirklich einige erlegen, das weiß ich.
Ja, du, das glaube ich sofort. Das glaube ich sofort. Aber das Problem ist ja, also ich sage jetzt mal persönliches Pech und liegt nicht in der Natur der Sache, es liegt vielleicht in der Natur des Menschen. Oder?
Ja, ich denke auch.
Also.
Ja.
Man muss sich nicht, ich meine, aus irgendeinem Grund hat die Amazon ja irgendwie doch ziemlich viel Mitarbeiter und doch ein sehr gut funktionierendes RMA in egal welchem Bereich und auch einen recht gut funktionierenden Support. Und gut, eine Amazon ist groß, die kriegen dann vielleicht noch deutlich mehr Herstellerunterstützung als jemand, der ganz klein ist und mal ein Produkt verkauft und dann eine Frage hat, weil ein Kunde bockig ist.
Mhm.
Also ich denke, Sortimentsplanung ist eine, wenn du Händler bist, ist das eine der Kernaufgaben und Anpassung des Sortiments an das, was ich zu leisten vermag. Mhm. Ich verstehe die Verlockung natürlich.
Klar.
Ich blende mal alle Artikel ein. Boah, meistens passiert ja auch nichts. Aber dann hast du halt oft irgendwelche Kunden, die ganz ulkige Ideen haben, was man mit Produkten machen kann. Genau.
Dann kommt die Bestellung und dann musst du erstmal irgendwie dicke Backen machen. Ne? Es gibt jedenfalls zu diesem Thema Direktverkauf übers Netz und Markenartikler auch eine Studie. Die werden wir mal in den Shownotes dann auch verlinken. Und dort wurden 109 Absatzkanalentscheider gefragt, wie sie es denn halten, beziehungsweise wie sie dieses Thema überhaupt sehen. Und es ist ganz interessant, dass der ganz große Teil sagt, wir sehen da durchaus positive Auswirkungen für uns als Händler. Und 36%, also einen guten Drittel, sagt, sehen das völlig neutral, es ist eben einfach so. Und nur 9% sagen wirklich, wir sehen hier negative Auswirkungen und echte Interessenkonflikte, aber es überwiegt eigentlich positive Erfahrung damit. Ne? Und in die Studie kann man mal eintauchen, da werden auch viele Beispiele genannt und viele Argumente auch genannt, was denn so die Triebfedern sind. Ich meine, einerseits ist klar, die Industrie versucht natürlich, einen engeren und näheren Kontakt zum Endkunden zu schaffen, ja, also um dort einfach mehr in Erfahrung zu bringen und weil es natürlich für die mitunter auch schwierig ist, dann entweder über ein eins- oder zweistufiges Vertriebsmodell, das dann alles in Erfahrung zu bringen, das schlägt dann natürlich nie auf, das wird alles abgefedert. Aber da ist es natürlich eine probate Möglichkeit. Und ja, also da gibt's wie gesagt eine Studie dazu, die kann man sich mal durchlesen und da noch ein bisschen weiter mit eintauchen.
Es sind ja diese Outlets auch seit Jahren schon total hip und wahrscheinlich auch von diesem und jenem Händler gern genutzt, der PCs verkauft und keine Unterwäsche.
So ist es ja. Lasst uns weitergehen und noch einen etwas größeren Themenbereich näher beleuchten, über den wir auch in der letzten Sendung schon gesprochen haben, aber die aktuellen Entwicklungen oder die Entwicklungen im Allgemeinen führen schon ein Stück weit dazu, dass wir auch weiterhin an dem Thema dranbleiben müssen. Weil es auch wirklich interessant ist, was da passiert. Ich rede von MSH, Media Saturn. Da passiert dann noch einiges. Der Gründer, einer der Gründer, der Herr Kellerhals, hat ja nochmal bekräftigt,
das lasse ich
jetzt über mein Versprechen.
Nein, überhaupt, du hast nicht versprochen. Beim Namen Kellerhals muss ich immer so schmunzeln.
Also dem seine Website ist ja schon immer ein Quell der guten Unterhaltung, finde ich. Ja, was der da so schreibt, der hat ja auch kein Blatt vor dem Mund.
Nein.
Wir erinnern uns, er hatte ja dort eine Stellenanzeige aufgegeben und hat gesagt, er sucht einen neuen CEO für die MSH. Ne? Und das hat natürlich zu Ärger geführt. Da waren die Ingolstädter überhaupt nicht amused. Nee. Soweit ich weiß, hat ja die Metro jetzt auch Kellerhals dahingehend verklagt und gesagt,
echt,
so geht's nicht, ja. Also da ist wohl eine Klage auch abhängig, indem sie dem Kellerhals verbieten wollen, dass er hier selber auf Stellenanzeigen schaltet und selbstständig hier auf Chefsuche geht. Das ist ja nun mal nicht die richtige Art und Weise. Aber Kellerhals hat hier auch nochmal bekräftigt, dass er ja die Rückkaufpläne nach wie vor hat und auch versucht, dort eine Gruppe zusammenzustellen, die das Geld aufbringen können. Ich glaube, Markus, du hast das letzte Mal so ein bisschen durchgerechnet, was es ungefähr kosten müsste. Was war der Betrag da nochmal? Der war ja schon nicht von schlechten Eltern, ne?
Das war ein mehrstelliger Milliardenbetrag. Ich hab jetzt auch nicht im Kopf, dass unsere Rechnung das basierte, glaube ich.
Milliarden, ja. So. Ja, ich glaube, es um den Dreh rum war es, ja.
Aber wo du es gerade angesprochen hast mit der Stellenanzeige, Christian, ich habe die Webseite vom Kellerhals gerade mal aufgemacht, kellerhals.de, wenn es interessiert. Da ist die Stellenanzeige auch mittlerweile verschwunden. Also die er hat wohl anscheinend reagiert auf die auf die Klage von der
Webseite. Sie ist zwar verschwunden, aber dafür ist ein wunderschöner neuer Blog-Eintrag vom 12.06. drin.
Ja,
der,
ganz frisch.
Ziemlich viele Ellenbogen enthält.
Echt?
Ja. Oh, Wahnsinn. Ja, es ist Wahnsinn, was hier steht. Es ist.
So schreibt er denn?
Es ist eine sehr philosophische und lange Abhandlung. Ich glaube, also ich persönlich fand das am Anfang auch ganz amüsant und die Metro hat sicherlich auch ein großes Problem mit der Keller als Auseinandersetzung, aber es sind jetzt auch viele Wiederholungen auch in seinen. Okay.
Also er schreibt nur, um einen Satz zu zitieren, wenn jedoch in der Zentrale zentralistisch denkende Menschen ohne Gespür für Unternehmertum das Sagen haben, also aus seiner Sicht, was jetzt gerade der Fall ist, kann ein so erfolgreiches Geschäftsmodell auch sehr schnell zerstört werden, zur Freude der Wettbewerber. Also Ellenbogen ohne Ende, ohne dass er direkt quasi Leute nennt oder angreift.
Und er zitiert Aurelius sehr schön: In dir muss brennen, was du im anderen entzünden willst. Also der Metro scheint es da nicht so zu brennen, dass sie dass sie andere mit Begeisterung anstecken können. Ja, es ist
die ewige Stichelei.
Ich denke, das wird noch lange Zeit so gehen. Es gibt auch keine Lösung bei den beiden Teilhabern an der MSH. Aber wie gesagt, ich finde, es sind viele, viele Wiederholungen und gegenseitige Sticheleien. Und die Metro hat jetzt ja den Peter Haas eingesetzt als Interimsgeschäftsführer.
Ja. Hast du mit dem gesprochen? Du hast
Nein, das war darauf, wenn ich mal eine Überleitung machen darf, Christian. Ja, klar,
gerne. Selbstverständlich.
Das fand ich viel interessanter als diesen Streit mit Keller. Nein, das Interview, ich würde gerne mit ihm Interview machen, aber die Interviews sind sehr, da gibt's eins im Jahr, macht traditionell die Ingolstädter Wache. Ja, und auch mit Medien, wo man nicht gleich drauf kommt. Denn dieses Interview war mit dem Donaukurier. Und das fand ich schon hochinteressant, wo Peter Haas Einblicke gegeben hat in die Strategie, wie er künftig die Mediamärkte aufstellen will. Und da tut sich einiges, wenn man das mal durchliest, das Interview. Ich mach's mal auf. Er spricht auch von einer Umgestaltung der Märkte, von neuen Formaten, die er bei Saturn und Mediamarkt einführen will, sprich zum Beispiel so kleinere Shops in Fußgängerzonen, Saturn-Shops mit 500 Quadratmetern, wo Computer und Mobilgeräte verkauft werden. Die heißen Saturn Connect. Das wird gerade in Polen getestet und soll dann auch nach Deutschland kommen. Sprich kleine Shops in Innenstadtlage, ein völlig neues Konzept für die Saturn-Läden. Die Mediamärkte sollen umgebaut werden. Da gibt es dann solche Kaffee-Lounges, wo der Kunde dann da sitzt, seinen Kaffee trinkt und beraten wird. Die Mediamarkt-Mitarbeiter sollen alle Tablets in die Hand kriegen, dass sie den Kunden direkt beraten können und ihm was zeigen können.
Also alleine, wenn ich mir diese Kaffee-Lounges vorstelle in so einem Mediamarkt, da kommt das Grauen schon über mich. Ja, da kann ich mir ganz genau vorstellen, du bist da irgendwo im Industriegebiet, bist dann da in irgendeiner Ecke in diesem riesen Mediamarkt drin, grelles Neonlicht über dir, ja, so ein paar schäbige Sitze aufgestellt und dann steht da so mit billigen Plastikbechern irgendwie so eine Thermoskanne rum, wurde die,
also aber wenn man
Metro
wenn man
hat
wenn,
super Kaffee Lounges in den Metro Shops
aber wenn man ihn so jetzt passt es jetzt
der, alleine der Begriff Lounge alleine der Begriff Lounge und Mediamarkt da kriege ich irgendwie Pickel.
Du hast recht, Christian, wenn man dich im Mediamarkt jetzt vor Augen führt, passt das nicht zueinander, aber das stinkt ihm ja auch. Er sagt, der Kunde will Elektronik erleben und das kann man in den meisten Mediamärkten jetzt nicht, auch zum Beispiel, er spricht auch den Mediamarkt in Ingolstadt an, er will die auch schon umbauen, ne? Also er will, er sagt, Elektronik soll erlebbar sein und der Kunde muss da eine, ja, ein Einkaufsevent daraus machen. Das ist sicherlich im Mediamarkt jetzt nicht mehr. Die hat gesagt, der Verkauf Billigpreise von der Palette, das ist vorbei. Auch interessant, er hat gesagt, wir können mit den Tiefstpreisen sowieso nicht mithalten im E-Tail. Auch eine schöne, gut, das hat man schon länger beobachtet, aber das so explizit zu sagen, fand ich auch hochinteressant. Mit den Preisen der Online-Konkurrenten können wir nicht mithalten. Es sei früher richtig gewesen, auf billig zu machen, und das sei jetzt der falsche Weg. Das finde ich schon eine hochinteressante Strategieänderung. Ja. Wenn man sich die Werbung anguckt, es geht ja nach wie vor noch in Richtung Tiefpreis, ne? Die Werbung. Und dass man da versucht, in Richtung edlere Märkte oder mehr Dienstleistungen, hat er gesagt, wir wollen das Dienstleistungsangebot ausbauen, sprich, dass die Ware vor Ort beim Kunden installiert wird, etc. Also das ist zumindest eine ganz schön neue Format und eine ordentliche strategische Änderung. Also wie gesagt, ein hochinteressantes Gespräch da im Donaukurier.
Ja, aber wie realistisch ist denn dieses ganze Szenario, ehrlich gesagt? Also ich meine, die Wünsche des Herrn Haas sind ja die einen, aber das sind ja jetzt auch nicht wirklich neue Erkenntnisse, die er dort bringt. Er fasst ja eigentlich nur das zusammen, was sich jetzt so über die Zeit herauskristallisiert hat und was ja auch zu den Problemen geführt hat, in der Mediamarkt derzeit steckt.
Ja, also, sie scheinen reagieren zu müssen.
Das sind Mediamarkt, ja alles nur Lippenbekenntnisse in meinen Augen.
Ne, also Mediamarkt ist ja eine große, dicke Organisation und ist natürlich gar nicht so einfach. Wenn ich mir überlege, dass Mediamarkt seit anderthalb Jahren oder sowas an einer elektronischen Software-Distribution, also an so POSA-Lösungen rumfrickelt, ohne irgendwas auf die Reihe zu kriegen. Mhm. Ein System von einem Anbieter, was fertig wäre, wollten sie nicht nehmen, wollten was Eigenes auf die Beine stellen. Was Eigenes wird überhaupt niemals fertig, weil viel zu groß und falsch dimensioniert. Und man macht da rum und irgendwie sind Leute da, die lassen das auch noch alles geschehen. Also mir ist das komplett unverständlich. Das ist so ähnlich wie mit dem Kamel und dem Nadelöhr. Wenn ich mal das große Buch bemühen darf, ist schon wieder Feedback drauf. Christian, bitte weg. Du hast experimentiert.
Nee, ich habe heute mein zweites Notebook mit dabei und ich wollte immer parallel noch ein bisschen den Chat beobachten. Aber ich muss das hier mal so einstellen, dass der...
Kannst du einen Tonwächter machen?
Das ist hier nicht so einfach.
F10.
ja.
Und das hast du, da geht das.
Das weiß ich schon, aber das ist hier mit dem MacBook intern so verdrahtet. Echt? Ja, da ist sozusagen eine virtuelle Soundkarte drin, damit wir das hier alles so an den Start kriegen.
Wow.
Und da muss man schon ein bisschen aufpassen. Vor allen Dingen arbeite ich eigentlich nicht so gerne jetzt hier an diesem Produktivrechner, an dem hier gerade aufgezeichnet wird. Da bin ich schon ein bisschen vorsichtig, aber deswegen habe ich nur mein iPad hier und ja, das ist auch nicht immer für alles so.
Oh, hier vergleicht das jemand im Chat. Mediamarkt, die Perspektive für MSH mit der Realität bei Best Buy. Mhm. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen.
Da haben wir auch schon drüber
gesprochen. Das ist ja eine richtig ganz schlimme Geschichte. Ja. Das geht ja sehr schnell dahin. Ja. Und die haben überhaupt keine Idee, wie man es ausbaut.
Richtig, und die erinnert mich in der Tat ein Stück weit darin, wo ich möglicherweise auch, oder wo ich auch Befürchtungen habe, wo auch ein Mediamarkt landen wird. Also ich kann für mich nicht so klar erkennen, warum es denen wesentlich anders gehen sollte als Best Buy. Also Best Buy hat viel unternommen und haben auch viel Geld in die Hand genommen, um ihr ganzes Geschäft umzubauen etc. pp. Aber so richtig gelungen ist es ihnen halt bis heute auch nicht. Ne? Also die stecken auch nach wie vor in einer riesen Krise drin.
Ich glaube auch nicht, ich weiß nicht, ob sie das schaffen, aber ich glaube, die Strategie ist schon mehr als jetzt ein Lippenbekenntnis. Sie sehen, dass man was tun muss. Und ich glaube, sie werden es auch versuchen umzusetzen. Ob es dann gelingt, steht auf dem anderen Blatt. Aber sie haben wohl den Ernst der Lage schon erkannt. Der Umsatz in der Fläche geht zurück. Die stationären Filialen auf Fläche wächst man nicht mehr. Und dass man was ändern muss und dass dieses Tiefpreis auch langsam der Kunde nicht mehr abkauft. Und das Konzept jetzt umzustellen. Ne? Mhm.
Ich meine, einerseits versuchen sie die Online-Strategie hier massiv auszubauen. Da ist ja der Martin Wild jetzt auch verantwortlich dafür. Den haben sie ja von Red Kuhn sozusagen rübergeschiftet. Der soll das voranbringen. Aber ich frage mich so insgesamt, warten die Leute draußen, warten die Konsumenten darauf, dass sie irgendwann einen, in Anführungszeichen, neuen Mediamarkt bekommen. Und da habe ich ernsthafte Zweifel dran. Ich glaube, es wartet keiner auf den Mediamarkt, sondern es gibt heute genügend Händler, Online-Shops etc. pp., wo die Kunden genau dieses Einkaufserlebnis haben, was sie suchen, zumindest im Online-Bereich. Und es gibt mittlerweile auch viele stationäre Händler, die dort schon Meilen weiter sind und da schon viel, viel, viel machen. Vielleicht kommen wir nachher noch auf das Thema PC-Spezialist. Auch dort findet ja ein großer Umbau statt oder hat ein Umbau stattgefunden. Sehr leise allerdings, ohne großes Tamtam, aber mit einer ganz klaren Fokussierung und einer klaren Strategie. Seit vielen Jahren sind die da dahinter und machen das auch wirklich gut und setzen das auch gut um. Und nehmen dort ihre Partner auch mit. Aber ich habe ernsthaft Zweifel dran, dass es dem Mediamarkt in der Form oder MSH in dem Sinne gelingen wird.
Die Dinge sind halt so eingefahren. Zum Beispiel, warum kann der Mediamarkt mit Bestpreisgeschichten nicht mithalten?
Ja.
Der Mediamarkt kauft ein zu super Konditionen. Die Konditionen sind aber so fest verplant, dass die halt mit dem, es geht nicht weiter runter.
Es geht nicht weiter
runter. Das heißt, also der Hersteller kann dem Mediamarkt Sachen nicht billiger, noch billiger verkaufen, als er es tut. Die Spanne dazwischen versickert. Und wie willst du denn deinen Laden umstellen, wenn du das Konditionen, du kannst halt nichts am Konditionen.
Also sagen wir mal so.
Und die Hersteller kotzen doch, wenn die Konditionen so sind, wie sie sind.
Klar, ich meine.
Und es geht dann trotzdem nichts.
Da kannst du dich unterhalten, mit wem du willst. Also viele der Chefs in der Distribution und auch seitens der Hersteller weinen dem Mediamarkt keine Träne nach. Also es ist nicht so, ja, ich meine, natürlich wird dort viel Ware oder wird nach wie vor Ware durchgeschoben, ist schon klar. Aber die sehen halt auch, dass der Zenit im Prinzip überschritten ist. Und ich glaube auch nicht, dass die viel dazu beitragen werden, um dieses ganze Modell zu stützen. Vielleicht muss man einfach mal sagen, die Zeit des Mediamarkts ist vorbei. Der hat seine Berechtigung gehabt, eine Zeit lang.
Ja, das sagt ja der Mediamarktchef auch.
Ja.
Das sagt ja der Mediamarktchef auch. Die interessante Frage ist, werden sie es hinkriegen?
Ja, klar, ist das eine interessante Frage. Ich persönlich habe da meinen Zweifel dran und ich glaube und sage, dieses ganze Ding müsste, wenn dann, neu erfunden werden.
Also sollen sie ganz was anderes
machen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in dem Interview auch, ist so ein Rettungsanker, den er sieht, ist eben dieses neue Einkaufserlebnis, was der Kunde fordert,
im Sinne von auch, dass man also die Dinger mit nach Hause gebracht bekommt, erklärt bekommt, aufgehangen bekommt.
Und das gibt's doch alles.
Ja, eben.
Wie lange bieten sie denn das schon an?
Ja, sein Argument dazu ist, das bieten sie zwar schon lange an, aber es weiß keiner.
Genau.
Ja,
super. Dann haben sie aber ehrlich gesagt schon
viele
lange Zeit.
Was aber auch immer nur Geiz ist geil.
Genau, was auch vermutlich stimmt, Alex. Ne?
Das stimmt schon.
Man sieht in den Mediamärkten nicht, wir bauen ihren Fernseher, wir hängen ihn an die Wand, wir nehmen den alten mit, das ist ab und zu mal in einer Sonderwerbung dann drin, ne? Aber dass die dauerhaft Services anbieten oder welche da verfügbar sind, erkennt man nicht als Kunde. Da kommen wir später drauf zu sprechen, ganz anders zum Beispiel bei PC-Spezialist, bei einigen Sachen.
Weil sie immer nur Preis kommunizieren.
Genau, es wird Preis kommuniziert. Und die Dienstleistungen, wenn man die offensiver kommuniziert, denke ich schon, dass das ein Benefit
im Es wird ja auch nicht Produkt kommuniziert, sondern es wird wirklich stumpf.
Preis.
Preis.
Ja, wobei ich gebe dir da nur beschränkt recht, Markus. Ich gebe dir zwar grundsätzlich recht, aber insgesamt geht der Trend ja in allen Retail-Geschichten in die Richtung, dass der Service im Sinne von nach Hause geliefert und aufgehangen, das steigt ja überall. Also das heißt, die haben ja kein Alleinstellungsmerkmal.
Das sicherlich nicht, nein.
Ja. Nein, das wäre nachgezogen.
Ja, das ist wirklich
nachgezogen. Das wird nachgezogen, auf Stand gebracht und dann schauen wir mal, in welche Richtung es dann wirklich geht.
Ja.
Wenn die jetzt so anfangen würden, was weiß ich, so den Laden umzugestalten, dann eine Prosa-Lösung wirklich auszurollen, dass du die Software anders kaufen kannst und dann holen sich noch so ein paar Promotions ins Haus, die ausnahmsweise vernünftig sind, wie der Apple Shop das macht, wo du die Produkte ja, Produktschulungen und anbietest. Vielleicht sollten die mal in den Apple Shop gehen und da das einfach mal so einen Tag lang sich dazustellen, sie einfach mal angucken.
Das ist aber, aber ein ganz sehr, sehr guter Punkt, weil darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, nämlich über die Mitarbeiter. Und wenn ich in den Apple Shop gehe, wie die Leute da auch schon ausgewählt sind, die dort arbeiten und wie die mit einem umgehen und wie die einen auch beraten. Das ist natürlich auch eine ganz andere Geschichte, als wenn ich in den Mediamarkt gehe.
Und der interessante Punkt beim Mediamarkt ist doch der, beim Mediamarkt und Saturn übrigens, ist doch der, und zwar schon seit vielen, vielen Jahren. Der Mediamarkt ist so gut wie der Mitarbeiter, den die in der Abteilung haben. Ja. Sprich, die haben in Berlin, in dem Großen haben die jemanden in der Musikabteilung, der ist ein totaler Musikfreak, der kennt sich super aus, das ist dessen Hobby, der ist extra deswegen mal bei dem Mediamarkt oder Saturn, weiß ich nicht, ist egal, ist extra deswegen mal da angefangen, weil da konnte er sich ausleben. Das Ding läuft.
Ja, ohne Frage.
Und dann hast du irgendwelche Schnarchnasen da sitzen. Und es läuft
gar ohne Frage. Nichts. Also ich kann nur dazu sagen, woran sie wirklich getan haben. Ich habe hier bei mir im Westcenter den Mediamarkt, das ist zwar der Saturn, aber ich habe ihn direkt um die Ecke.
Den Saturn, den großen, ja.
Genau, und bin da sehr, sehr häufig drin für alle möglichen Dinge. Und auf jeden Fall ist es so, es hat sich in der Freundlichkeit definitiv was getan, auf jeden Fall, aber nicht in puncto, sage ich mal, solchen Sachen wie zum Teil, also auch wenn es jetzt sehr lustig klingt, Mundgeruch, zum Teil auch wirklich Müffligkeit, gar nicht jetzt mal was Geruch angeht, sondern eben, dass die Leute, sie sind gequält freundlich, sie sind auch nur, also irgendwie, man hat nicht das Gefühl,
man dass ist aus innere Überzeugung kommt.
Und dass sie da wirklich so über Apple, ne? Also so, zack, du bist jetzt einer von uns und klasse, willkommen hier im Team, sondern dass es
stolz drauf sind.
Oh, also man ist immer froh, wenn man einen erwischt, ja, der so halbwegs kompetent und halbwegs sich mit einem aufhält. Da sind schon sehr viele Mitarbeiter drin, die irgendwie da ihren Dienst leisten und schieben. Also muss man schon sagen. Und das ist ein strukturelles Problem. Weil, also ihr seht das ja genauso wahr in den anderen Shops auch. Also.
Naja. Auf alle Fälle. Naja, also. Die momentane Situation und auch die schlechte Umsatzlage führt natürlich dazu, dass es auch Pläne gibt, Stellenabbau zu betreiben bei Media Saturn. Das ist, glaube ich, von 200 Mitarbeitern derzeit die Rede, was wiederum dazu führt, dass es jetzt wohl, dass wohl debattiert wird, ob ein Betriebsrat gegründet werden soll.
Stimmt, der
Mediamarkt. Auch ein Novum.
Der Mediamarkt hat ja keinen Betriebsrat.
Der hatte bis dato keinen, ne? Aber bisher ging es denn so gut und die haben alle gesagt, ja, wir sind beim Mediamarkt, ne? Passt alles super voran, verdienen alles gutes Geld etc. pp. Aber jetzt kommen halt irgendwie andere Zeiten und wenn da jetzt noch ein Betriebsrat auch gegründet wird, ist halt gleich nochmal ein neben Herrn Kellerhals noch ein zweite noch so eine zweite Instanz da,
ich glaube,
von der auch noch Druck gibt.
Ne? Obwohl Herr Kellerhals wahrscheinlich schlimmer ist für die Metro als der Betriebsrat.
Wahrscheinlich schon. Das kann ich mir gut vorstellen. Hast du noch Kaffee da, Andreas? Noch ein wenziger Schluck.
Kann er noch welchen hinstellen?
Ja, ich brauche bloß noch ein Schlückchen. Nur nichts gefrühstückt. Ich habe übrigens Quarktaschen dabei und so Zeug.
Oh ja. Das Angebot würde ich übrigens...
Die Frage in der Runde, wollt ihr noch Kaffee? Dann mache ich noch welchen.
Ach ja, das wäre doch schön, eine schöne Tasse Kaffee.
Schon, oder?
Ja, du, wir können dann nachdem wir hier aufzeichnen, auch nachher mal 10 Minuten Pause machen.
Ich setze gerade ein Wasser auf, das geht...
Oder du setzt Wasser auf. Genau. Dann machen wir aber unterdessen weiter, Andreas. Ne?
Christian, sonst müsste ich an dieser Stelle einflechten. Ich kenne ein Retail-Unternehmen, ein Multichannel-Unternehmen im Elektronikbereich, die das sehr schön machen übrigens. Aber ich darf den Namen nicht mehr sagen.
Ganz genau. Ja, dann machen wir also lange weiter, während der Andreas hier Kaffeewasser aufsetzt. Und bleiben noch im Bereich Retail. Nämlich noch eine interessante... Themenbereich, würde ich mal sagen, Strömung, ich weiß nicht, wie man so direkt benennen soll, aber wir haben gerade darüber gesprochen, Apple Stores, wie toll die sind, etc. pp. Und auf der anderen Seite sehen wir gerade, dass so einige Apple-Händler total ins Trudeln kommen, nicht nur ins Trudeln kommen, sondern auch regelrecht abstürzen, so wie zum Beispiel M-Store, die drei Filialen dicht machen müssen und auch in Österreich sind, glaube ich, noch zwei weitere Apple-Händler in den Bankrott gegangen oder sind kurz vor der Insolvenz. Und da fragt man sich natürlich schon, Apple, ein Unternehmen, was vor Kraft kaum laufen kann, die Umsätze einfahren, dass einem schwindlig wird, die Leute Produkte kaufen ohne Ende Und dann haben wir hier den Apple-Händler um die Ecke sozusagen oder Filialen etc. pp., die jetzt nicht Apple gebrandet sind. Und die stehen alle kurz vorm Aus. Was passiert da zurzeit, Markus? Du hast ja dich da ziemlich stark um das Thema gekümmert. Habe ich zumindest in deinem Blog immer wieder gelesen.
Im Online-Magazin, nicht im Blog.
Im Online-Magazin. Entschuldigung.
Verziehen. Alles klar. Hat niemand gehört mit dem Blog. Nein. Ja, die das ist übrigens nicht volle Insolvenz, auch die Macworld, MacShark, die sind insolvent der österreichische Händler. Und zwar ist das die kleinere Macworld hat die größere MacShark mal übernommen. Das soll auch ein Problem gewesen sein, was zur Insolvenz geführt hat. Aber generell muss man natürlich sagen, der Apple Channel, da geht schon ordentlich zu mit vielen Schließungen. Du hast M-Store angesprochen. Und das ist natürlich dann außenstehend, fragt man sich dann natürlich, wenn man das so mitkriegt, Apple ist reich, die Produkte werden stark nachgefragt. Warum geht's den Händlern denn so schlecht? Ja, das ist bekanntermaßen verdient man an einem iPhone nicht viel. Den Distributoren, die haben ja auch nicht die Riesengewinne, die Produkte vertreiben, ne? Die TK-Distributoren, die Apple vertreiben oder die Apple-Spezialdistributoren, die müssen ja auch schon eng rechnen, ne? Also du verdienst im Channel nicht viel mit Apple-Produkten und man kann natürlich fragen, ob sich Apple da ein bisschen wenig auch um die Händler kümmert. Ich denke schon, da wird ein bisschen wenig drauf geguckt, dass da auch was hängen bleibt und dass dieser Absatzkanal auch erhalten bleibt. Ne? Mhm.
Also sieht es deiner Meinung nach eher danach aus, dass das allesamt hausgemachte Probleme sind der einzelnen Händler, die, sagen wir mal, in wirtschaftliche Probleme kommen, weil Missmanagement getrieben wird, ja, weil also bestimmte Entscheidungen nicht richtig waren. Also bei M-Store sehe ich da so, geht's ja in die Richtung. Und weniger daran liegt, dass man diese Produkte nicht verkaufen könnte. Klar sind die Margen eng, sind sie aber überall in der Branche. Da ist Apple sicherlich keine Ausnahme. Aber deutet doch eher darauf hin, dass es nicht originär was mit Apple zu tun hat und deren Produkten und engen Margen zu tun hat, sondern eher damit, dass Missmanagement betrieben wurde in den einzelnen Handelsunternehmen.
Also ich würde sagen, es ist beides. Ne? Wenn du wenig an Produkten verdienst und wenig hängen bleibt, da machen sich natürlich dann Fehlentscheidungen schneller bemerkbar, als wenn du riesige Gewinnspannen hast und riesen viel Geld verdienst. Da kannst du natürlich dann auch dir die ein oder andere Fehlentscheidung im Management erlauben. Ne? Aber wenn du schon eng auf Kante rechnen musst und dann kommt noch ein Managementfehler, wie M-Store ja auch zugegeben hat oder wie jetzt Macworld, MacShark vielleicht sich an der Übernahme verhoben hat oder ein bisschen übertrieben hat, dann wird das natürlich bestraft. Da werden Fehler dann schneller bestraft, als wenn die Riesengewinne mit deinen Produkten machst. Ne? Mhm,
das ist also du brauchst, wenn du Apple verkaufst, als Apple-Händler irgendein dienstleistungslastiges Zusatzgeschäft, sonst hast du verloren. Und Apple ist so ein bisschen so wie, das hat mein der Manager eines großen deutschen Distributors gesagt. Der hat gesagt, mir Schwaben schwimme Zoo. Also die umgekehrte Brust. Nicht alles Wasser weg, sondern alles Wasser her zu mir. Und so ist halt Apple. Also Apple ist mit dem Channel da nicht sehr generös. Die Umsatzerwartungen dafür, dass du Apple verkaufen kannst, sind von Apple-Seite gigantisch hoch. Was man auf der anderen Seite sagen muss, Apple hält den Channel absolut sauber. Das heißt, es gibt kein oder so gut wie kein Graugeschäft. Und keine großen Möglichkeiten, die Preise zu verreißen. Man verdient aber absolut minimale Margen und Apple fährt gigantische Margen ein. Und ob das Margenmodell tatsächlich so sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Und ob das Margenmodell nicht auch in der Masse voraussetzt, dass die Händler sehr viel perfekter sind, als so der normale Mensch perfekt ist, der nicht Jobs oder Cook heißt, also ich weiß es nicht.
Also um es nochmal auf den Punkt zu bringen, die Frage ist für mich ein Stück weit, arbeitet Apple selbst ein Stück weit intensiv daran, die unabhängigen Apple-Händler auszutrocknen, um ihre eigenen Apple nach vorne zu bringen. Oder
also was das Web, das glaub ich das Web sagt, zumindest, dass es seit Mai eine neue Verantwortliche gibt für die Apple Retail Stores weltweit. Angela Ahrens heißt die Dame, die sich sehr intensiv darum bemüht, jetzt das Retail-Erlebnis der Kunden wieder zu erhöhen.
Die kommt ja, glaube ich, aus der Modebranche.
Ja,
kommt
genau.
Aus der Handybranche irgendwie.
Die kommt hier nicht von diesem Strümpfehersteller?
Ja, irgendwas mit
Burberry's.
Genau. Und auf jeden Fall, sie strukturiert jetzt einiges um, offenbar.
Aber die ist doch für Apple Retail, also für die Apple.
Für die Stores ist die Stores.
Für die eigenen.
Nee, auch für die anderen.
Für die eigenen, nicht für die Händler,
oder? Ich glaube aber nicht, dass die in eine österreichische Macworld-Filiale dann reinkommt, oder?
Also jetzt pass auf, ist ganz interessant, die M-Store haben ihre Ladeneinrichtung und ihr Ladenkonzept gemeinsam mit Apple entwickelt.
Ja.
Das heißt, die haben auch die
Sieht Laden, auch ähnlich aus, ja.
Das, die haben auch das Ladenmöbeldesign und so, das kommt alles von Apple.
Die haben das sehr, sehr mustergültig
gemacht, aber M-Store hat es trotzdem nur bedingt.
Also bei M-Store, glaube ich, ist unstrittig, dass die Probleme eher hausgemacht sind. Da wurden ja größere Managementfehler begangen und das Unternehmen versucht ja tunlichst alles zu vermeiden, um hier irgendwie von Insolvenz zu sprechen und Bankrott. Es nennt sich ja hier Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung, was ja ein Stück weit positiver klingen soll. Und bei den Filialen, die jetzt zugemacht wurde, eine davon ist ja eine in Leipzig, die in einem Shoppingcenter, in so einem Einkaufszentrum drin liegt. Dort wurde ja die Schuld auch dem Betreiber dieser Shopping Mall gegeben, ja, also die dort umbauen wollen und dann würde die Preise höher werden etc. pp.
Aber
und
die weisen ja jegliche Schuld
von. Genau, und da hat sich ja jetzt bei den Kollegen von Channel Partner auch die Managerin von diesem Center gemeldet aufgrund dieser Berichterstattung, hat gesagt, es ist keineswegs so. Also M-Store hat hier aus eigenen Gründen heraus gesagt, dass sie es zumachen und die Filialschließung ist in deren Verantwortung. Wir haben damit eigentlich überhaupt nicht oder wir haben damit überhaupt nichts zu tun. Also
Apple arbeitet eigentlich ganz mustergültig. Ich bin hier gerade mal im Quartalsbericht und lese, Apple hat im Bereich Retail, also ihre eigenen Läden, im zweiten Quartal 5,227 Milliarden $ umgesetzt. Das ist leicht rückläufig gegenüber dem Vorjahr, aber der Gewinn ist doch deutlich nochmal gestiegen, nämlich sie machen Operating Income aus den 5,2 Milliarden 1,15 Milliarden. Mhm. Das ist schon ordentlich. Mhm. Jetzt die interessante Frage, wie ist denn bei Apple die hausinterne eigene Marge? Das heißt, gönnen die sich genauso wenig Marge wie sie ihren Partnern gönnen oder arbeiten die mit Herstellermargen? Das wäre ja irgendwie dann im Vergleich so ein bisschen unfair. Und was mich dann auch interessieren würde, es wird aber nicht detailliert, leider, ist im Bereich Retail, was tatsächlich Produktumsatz ist, im Vergleich zu Serviceumsatz wäre auch mal ganz interessant.
Brauchst du Strom, Alex?
Ja, aber
hier ist eine Steckdose zumindest.
Hier ist eine oder da.
Ja, ich suche nur mein Stromkabel.
Oder hinten ist auch eine.
Dass ich das vorher schon ausgepackt habe.
Dein Netzteil?
Ja.
Oh, keine Ahnung.
Hier liegt zumindest nichts.
Nee, aber ich habe zur Not noch einen zweiten Rechner dabei, wie man das so hat.
Okay, dann gieße ich jetzt mal den Kaffee auf.
Trend geht zum Zweitrechner. Also dann können wir eher festhalten, dass es hier sich in diesen Fällen jeweils um hauseigene Probleme sozusagen handelt, die nicht richtig gemanagt wurden und dann zu diesen großen Problemen geführt haben und weniger der Fall ist, dass wir der Meinung sind, dass hier Apple in irgendeiner Form in Anführungszeichen Schuld daran hätte, dass die... Jetzt kommt er nochmal rein. Fiel ihm nochmal was ein, dem anderen. Ich
hab nochmal reingespurtet.
Ja.
Was ja ein bisschen auffällig ist und deswegen wollte ich hier an der Stelle auch kurz nochmal einbremsen. Die Insolvenzen bzw. die Schwierigkeiten haben ja sämtliche Läden mit vielen Niederlassungen, also diese ganzen Ketten, die es da gibt. Wisst ihr, wie das aussieht in dem Bereich kleinere Apple-Händler? Es gibt ja viele Apple-Points und sowas, die auch eigenen Reparaturbetrieb haben und.
Also die gibt es meines Wissens nach wie vor noch.
Und
es gab früher so Apple Premium Reseller beispielsweise.
Die gibt es noch. Oder also wenn bei denen wenn es bei denen auch ein Problem mit dem Geschäft gäbe oder gibt, dann wird das, dann wäre das doch ein Hinweis darauf, dass Apple generell mit der Margensituation irgendwas falsch macht und den Channel eigentlich verhungern lässt.
Ja.
Wenn dem allerdings nicht so ist, würde das dann eher heißen, dass dieses Modell größeres Filialgeschäft ein Problem, also diese größere Filialbetriebe, dass das Modell ein Problem hat. Und das wird sich ja dann wieder decken, unter anderem mit den Problemen, die oder bedingt decken oder irgendwie decken mit dem Problem, die so stationäre Händler wie ein Mediamarkt haben.
Ja.
Oder? Oder sehe ich das falsch?
Nee, hast du schon recht, wobei traditionell diese kleineren Händler sich nie so richtig auf das, oder nicht ausschließlich auf das Thema Hardwareverkauf eingeschossen hatten, sondern die haben ja in der Regel auch Businesskunden betreut,
die dann Businesskunden.
die Adobe-Welt da noch draufgepflanzt haben, die so im Medienbereich viel gemacht haben, Workflows, Migration von solchen Sachen etc. Ne? Also ein Stück weit ein anderes Geschäft und das wird es sicherlich auch in der Form nach wie vor geben. Ich meine, das ganze Umfeld für auch kleinere Apple-Händler und auch für Unabhängige ist ja nach wie vor gegeben. Also allein, wenn man sich anschaut, was es an Zubehörgeschäft rund um die Apple-Welt gibt und was sich da mittlerweile alles etabliert hat, das ist ja gigantisch. Ja, also da ist ja, ich meine, wenn du beim Gravis reinschaust oder bei einem der anderen dich dort mal umziehst, der hat ja noch viele, viele andere Produkte rund um diese Apple-Welt dort mit drin.
Ja,
also
ja.
Da kann man ja, denke ich, sicherlich noch einiges machen.
Was übrigens nicht ganz so, ich höre jetzt auf, ich tue jetzt den Kaffee aufgießen
und ihr
geht zum nächsten Thema.
Wir gehen zum nächsten Thema, nämlich zu einem, das der Markus vorhin schon ein bisschen anklingen hat lassen. Und zwar geht es um das Thema PC-Spezialist. Auch hier findet seit geraumer Zeit so ein bisschen ein Wandel statt. Nicht ein bisschen ein Wandel statt, sondern ein sehr starker Wandel statt. Wo es in der Richtung hingeht, dass die PC-Spezialisten nicht länger reine franchise-basierte Hardware-Händler sind, sondern sich in Richtung dienstleistungsorientierten Händlern bewegen. Und da ist ziemlich viel Bewegung drin und das gehen die auch ganz konsequent an. Und ich glaube, du hattest unlängst auch mal mit Frank Röbers gesprochen, Markus, ne, zu dem Thema.
Ich hatte Frank Röbers, den Chef der Synaxon, also PC-Spezialist, in Hamburg getroffen. Dort hat er ein Ladengeschäft in Hamburg 101. Dort wird ausschließlich Dienstleistungen angeboten und repariert. Man konnte dort auch Produkte kaufen, in dem Sinne, dass wenn man zum Beispiel jetzt sagt, ich hätte gern die und die Installation, dann werden die Produkte beim Kunden zu Hause auch installiert, aber man kann die nicht kaufen dort. Also es gibt kein einziges Produkt, steht dort zum Verkauf. Ist ein sehr edler Laden, gut gestylt, hochwertige Inneneinrichtung, eine große Glaswand ist in der Mitte des Shops und dort kann man die Techniker beim Reparieren auch, den kann man auch praktisch über die Schulter gucken. Ne? Da sitzen dann 5, 6 Techniker an ihren Pulten und reparieren. Und es kommen dann auch viele Hamburger, auch aus dem Viertel. Die bringen dann haben ihr Notebook unterm Arm oder bringen ihr Smartphone mit und reden dann erstmal mit dem Spezialisten und dann geht das in die Technik zum Reparieren. Und Der Laden soll dieses Jahr schon schwarze Zahlen schreiben. Mhm. Das war erst so eine Art Laborbetrieb, um dann zu gucken, welche Dienstleistungen denn dort gut laufen, die dann auch in die PC-Spezialist-Händler in Anführungsstrichen gekippt werden und dort praktisch auch aufgenommen werden. Und es läuft wohl ausgezeichnet. Ich fand's sehr interessant. Also die ist eine gute Lage. Und da erwartet man eigentlich immer Produkte, aber wie gesagt, kein Produkt. Ich glaube, da standen noch so ein paar Handyschalen oder sowas, aber die wollte er auch dann wegtun. Also du konntest wohl, glaube ich, eine Handyschale am Tresen ankaufen, aber da hat er gesagt, das kommt dann auch weg und dann gibt es kein einziges Produkt dort mehr. Und ähnlich gut entwickelt sich, wie er erzählt hat, das Dienstleistungsgeschäft bei PC-Spezialist. Er sagt, das hätte alle Erwartungen übertroffen. Mhm. Die Händler waren am Anfang nicht so begeistert, als er gesagt hat, wir gehen jetzt massiv in Richtung Dienstleistungen, die zum Festpreis verkauft werden. Er hat gesagt, 10.000 standardisierte Dienstleistungen werden im Monat über PC-Spezialist mittlerweile verkauft. Also 10.000 und Tendenz steigend. Das ist schon eine Zahl. Und da sei die Frage auch dahingestellt, vielleicht hätte es die Menge an PC-Spezialist-Händlern auch nicht gegeben, wenn man nicht diesen Schwenk auf die Dienstleistung so mit Nachdruck gemacht hätte.
Zwei also, Personen, ja.
Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, komplett hardwarefrei. Ist das dann auch wieder das Gelbe vom Ei?
Also nee, nicht bei den PC-Spezialisten nicht. Das war das war nur diese 101.
Genau.
Das ist komplett hardwarefrei. Aber wie gesagt, die Hardware, mit der kannst du dann auch mit Hintereingang Geld verdienen, bei der Installation dann halt zum Beispiel eine Fritzbox mitkommt, ne? Die ist nur nicht im Ladengeschäft ausgestellt, dass du die da unter den Arm klemmst und zur Kasse gehst. Aber die wird dann praktisch, die haben ein Produktsortiment, also auch nicht 1000 Router, sondern ein oder zwei oder Antiviren-Software, dann Kaspersky zum Beispiel. Aber die haben ein eingeschränktes Produktangebot, was für die Installation dann benutzt wird.
Aber nochmal nachgefragt, Markus, warum gehe ich zu 101? Was erwartet mich dort als Kunde?
Ich denke mal eine kompetente Reparatur und Dienstleistung. Also ich denke, wenn man explizit das...
Also da gehe ich nicht hin, wenn ich Hardware einkaufen will, sondern Nein. Wenn ich sage, ich habe ein Problem, ich möchte dieses oder jenes bei mir umsetzen, ja, dann gehst du dorthin und lässt dich dort beraten.
Genau.
Und am Ende des Tages kriegst du da natürlich auch noch die passende
Hardware. Es sind so Schautafeln im Laden auch aufgebaut zu verschiedenen Themenbereichen, wie zum Beispiel Internet oder wie zum Beispiel vernetzte Fernsehwelt. Da kannst du dann sehen, welche Installationen und welche Lösungsszenarien möglich sind. Mhm. Kannst du die angucken und sagen, das möchte ich zum Beispiel jetzt auch zu Hause haben.
Also Ansprache nicht über Produkte, sondern über Lösungen.
Genau, das ist der Punkt. Ne? Da sind die Lösungsszenarien mit den entsprechenden Produkten so aufgemalt an der Wand oder die stehen da auch die Produkte. Das ist, und wenn du dann reingehst, siehst du, das ist aber interessant, wie hier zum Beispiel die Unterhaltungselektronik vernetzt ist, zum Beispiel mit Sonos etc. und sagst du, das hätte ich aber gern und dann kriegst du die entsprechenden Produkte dann auch bei der Installation dann zu Hause und kannst sagen, dieses Szenario hätte ich gerne und dann kriegst du es. Mhm. Und gehst mit deinem defekten, das ist das zweite Standbein, mit deinem defekten Gerät gleich in den Laden und gibst es ab. Ne?
Ja.
Aber wenn du einfach einen Rechner haben möchtest,
würde ich da nicht hingehen, nein.
PC-Spezialist wahrscheinlich.
Ne? Den kriegst du da auch, einen einfachen Standardprodukt kaufen, nein. Also wie gesagt, wenn du ein Lösungsszenario haben willst, dann kriegst du es dort und kriegst auch die Produkte. Aber du würdest da nicht reingehen, nur es gibt auch kein Produkt, keine 10 Notebooks, die da ausgestellt sind, ne? Sondern keins. Seid in dieser Lösungsinsel.
Gehst du da rein und sagst, was weiß ich, ich will Bildbearbeitung machen oder sowas? Ich habe 1000 Urlaubsfotos. Was
mache ich denn
da bitte damit?
Nein, ich glaube eher, jetzt gehst du rein, wenn dein Gerät defekt ist, lässt reparieren oder wenn du interessiert bist.
Mein Rechner geht nicht
mehr. Ja, genau, dann gehst du da hin oder du sagst, ich habe kein Internet zu Hause, ich bin jetzt hier neu eingezogen, ich hätte gerne die Sachen mit einem Notebook vielleicht und mit dem und dem.
Aha.
Und dann kriegst du das entsprechende Paket, also das Gesamtpaket.
Rein privat oder auch B2B?
Er ist wohl auch schon kleinere B2B, ist das geht das auch in die Richtung. Genauso wie auch bei PC-Spezialist. Also ich fand's sehr interessant, der Laden ist cool und schwarze Zahlen sollen auch geschrieben werden. Ne? Und es ist ja eine hohe Personaldichte, ne? 25 Leute sitzen jetzt auf der
Unterkunft, glaube ich. Schon eine Menge.
Das ist viel,
ja. Die musst du ja auslasten.
Interessant finde ich ja insgesamt so den Ansatz, dass man nicht gesagt hat, wir versuchen diesen Ansatz des Verkaufens in die PC-Spezialisten reinzutragen und es dort zu etablieren, sondern dass man sagt, dafür schaffen wir erstmal eine neue Marke in Anführungszeichen, die nennen wir 101. Ganz anderes Shop-Konzept, ganz andere Ansprache, das wirklich auf der grünen Wiese hochzieht und dann sagt, da werden wir mal schauen, was alles funktioniert und da wird es sicherlich die eine oder andere Sache geben, die wir dann auch in den PC-Spezialist integrieren werden in irgendeiner Form. Aber das ist genau das, was ich vorhin meinte, was auch so schwierig ist für den Mediamarkt. Die versuchen, neue Konzepte einzuführen und die Kunden das aber nicht wahrnehmen. Und nicht wahrnehmen können, ja. Sondern hier einfach mal im Prinzip ein ganz anderer Ansatz. Und das finde ich, ist schon mal ein Stück ein Gegenentwurf zu dem, wie man es möglicherweise richtig macht.
Ja, das spricht ja vieles dafür. Das heißt, du meinst, letztendlich ist es so beim Mediamarkt, die Marke ist so stark mit einer Erwartung der Kunden,
die so aufgeladen,
dass die Kunden überhaupt nicht auf die Idee kommen könnten, sowas nachzufragen, selbst wenn ein großes Schild am Eingang stände, wir sind nicht mehr die Billigsten, sondern die
Schnapper. Du hast natürlich auch ein großes Risiko, wenn du es gleich in alle Filialen irgendwie in eine neue Strategie reinkippst. Ne? Das ist ja bei 1&1 auch eine eigene GmbH. Mhm. Da kannst du natürlich, wie Frank Röbers gesagt hat, auch ursprünglich als Laborbetrieb geplant, kannst du natürlich auch mal mehr experimentieren, als wenn du sagst, jetzt Mediamärkte, jetzt deutschlandweit, machen wir ein völlig neues Konzept und blasen es rein. Das ist natürlich schon etwas riskant. Ne?
Ja, aber wobei es in einer anderen Branche hat es natürlich McDonald's sehr erfolgreich vorgemacht. Ne? Diese McCafés eingeführt in den ganzen Filialen und plötzlich sehr viel Grün halt installiert bei ihrem alten Rot und Gelb. Und heute nimmt man auch McDonald's als durchaus auch mit gesunder Nahrung, also gesunderer Nahrung in den...
Hätte ich im Übrigen nicht für möglich gehalten, als sie angefangen sind damit.
Ja.
Genauso, ich hätte mir das genauso vorgestellt, wie, wer von euch beiden hat es jetzt gerade gesagt, eine Cafeteria im...
Ich, ja.
Ja.
Also eine Lounge oder eine Cafeteria oder sowas in einem Mediamarkt. Und die McDonald's haben das ja komplett anders angegangen.
Hm. Also es ist möglich. Also es ist möglich, eine Marke strukturell in die Richtung auch zu verändern. Also auch wenn es jetzt ein anderes Branchenbeispiel ist. Aber das haben die natürlich schon sehr geschickt durchgesetzt, glaube ich. Und also ich halte ja nach wie vor auch dieses Shop im Shop Geschäft Idee für keine schlechte.
Nein, das kann schon funktionieren.
Ja, das kann durchaus funktionieren. Da gibt's, denke ich, jede Menge positive Beispiele, wo das gut funktioniert hat. Man kann natürlich auch viele schlechte aufzählen, wo es überhaupt nicht funktioniert hat. Ja, ich meine, wenn du dir mal so anschaust, was Karstadt damals ja auch versucht hat. Oh.
Die HP-Ecken war das.
HP-Ecken etc. pp. Ja,
Die HP-Ecken haben aber auch im bei MSH nicht funktioniert. Ja. Da gab es ja auch diese.
Die waren halbherzig.
Dieses HP-Ecken-Konzept. Es muss ein Packard Bell Shop-in-Shop-Konzept bei einigen Saturns gegeben haben, was sehr gut funktioniert hat. Gibt's aber Packard Bell nicht mehr. Mhm. Das ist eine andere Geschichte. Mhm. Aber es kommt echt drauf an, wie man es macht. Das stimmt schon.
Ja.
Und es hängt, glaube ich, sehr stark am Personal.
Ja, ich kann nur wieder darauf zurückkommen. Also wenn man sowas auf der grünen Wiese sozusagen erstmal hinstellt, muss man eben ganz anders denken und ein vollständiges Konzept abliefern, eine vollständige Lösung etablieren, um das zum Fliegen zu bringen, und kann sich nicht darauf verlassen, dass man Teile des bestehenden Systems irgendwie dafür nutzen kann und der Kunde es schon irgendwie merken wird und irgendwie wahrnehmen wird, dass da was passiert. Insofern halte ich den Ansatz einfach für wesentlich klüger. Und der Manfred Wenninger ist auch gerade, der hört auch hier auch live zu und hat gerade nochmal kurz gechattet, hat da noch zwei Informationen mit reingeschickt zu der Mitarbeiterzahl, die du genannt hast. Markus sagt dann noch, die Anzahl ist inklusive der B2B-Mitarbeiter und die sitzen alle in Schloho. Schloho ist die Abkürzung für Schloss
Holte. Genau, es sind nicht 25 Leute jetzt in der Filiale, sondern das ist auch.
Ganz genau. Gut, also dann werden wir das sicherlich auch mal weiter verfolgen, wie es da vorangeht und wie sich das entwickelt, aber ist zumindest eine vielversprechende Strategie, so wie sich das anhört. Und wir wissen ja auch, das Management dort macht sich immer große Gedanken, sind große Strategen, verstehen auch ehrlich gesagt viel von ihrem Geschäft und können einem das auch glaubwürdig vermitteln.
Wir sollten bei Gelegenheit mal nachfragen, wie sich das Online-Shop-Geschäft entwickelt hat.
Kann ich nichts dazu sagen. Also weiß ich.
Aber das würde mich nämlich interessieren. Ja.
Können wir sicherlich.
Das wäre für die nächste Sendung vielleicht mal ganz interessant.
Ja. Okidok. So, Kaffee ist wieder ausreichend da.
Wenn du jetzt mal deine Quarktasche...
Ja, ich wollte gerade sagen, der...
auf der du uns schon seit zwei Stunden hier scharf machst.
Wenigstens denke ich an euch. Schau her. So. Jetzt ja. Das nächste Mal erwarten wir dann natürlich ein Frühstücksbuffet hier bei dir, Andrea.
Ja, ist okay.
Ne? Also ich habe im Angebot Apfeltasche, Rosinenschnecke, Quarktasche.
Also ich würde gerne...
Ja, nimm, was du möchtest. Hier so. Ja, nimm sie dir.
Vielen Dank.
Bitteschön. Markus?
Danke.
Gar nichts. Später. Andreas?
Ich nehme...
Quarktasche oder Rosinenschnecke?
Ich nehme eine Quarktasche. Nee, ich nehme eine Rosinenschnecke.
Also gut. Davon haben wir ja auch zwei.
Jo.
Ich mag nämlich auch ganz gerne die Rosinenschnecken. So, jetzt haben wir alle dann schöne pappige Hände.
Mhm. Und dann schmatzen wir wieder.
Müsst ihr immer während der Sendung hier essen, ist ja grauenhaft.
Naja, muss sein. Mhm. So, Kapitelmarke ist gesetzt, dann können wir zum nächsten Themenbereich kommen.
Antwort übrigens aus dem Chat. B2B, Quatsch. Online-Shop hochprofitabel. Genau. Online-Shop wenn wir den Start entsprechend vergangenes Jahr vorgenommen haben. Vom Andreas Wendinger.
Ja. Okay. Ja, vielen Dank noch für das Feedback, Andreas. So. Themenbereich Amazon. Auch immer wieder gerne genommen, aber da tut sich einiges und ich fand eine Meldung vor allen Dingen sehr interessant. Da geht es um das Thema, warum Amazon so oft Fälschungen versendet. Habe ich mir gedacht, hä? Wieso versendet Amazon Fälschungen? Was passiert denn da? Ja, und dann haben die mal so einen Bericht darüber gebracht, dass es wohl zunehmend Beschwerden seitens der Kunden gibt, die sagen, ich habe hier Markenware bei euch bestellt und bekomme jetzt hier irgendwie so ein Imitat zugeschickt.
Von Amazon selber.
Oder von Amazon-Händlern. Nein, nein, pass mal auf, die Geschichte geht so. Und da haben die jetzt mal ein bisschen nachgeforscht, woran das liegt oder was da eigentlich so vor sich geht. Und die Sache ist also folgende. Die Markenhersteller haben Produkte in den Amazon-Lagern sitzen. Der Kunde bestellt irgendwie etwas und plötzlich ist der Lagerbestand des Markenherstellers leer. Dann geht Amazon nicht her und schreibt den Kunden an und sagt, oh, leider haben wir im Moment nichts mehr im Lager, deswegen können wir es dir nicht zuschicken. Sondern was die machen, die schauen dann, gibt es bei irgendeinem der Händler dieses Produkt, hat der das auf Lager? Ah, ja, okay. Die interessiert also im Prinzip nur, stimmt die Produktnummer, stimmt der Strichcode sozusagen überein, dann ist es das völlig wurscht,
ob das aus dem Lagerreichweite.
Genau, das erklärt. Genau, ob das jetzt hier der Markenhersteller eingelagert hat oder ob das der Händler irgendwo bei uns eingelagert hat, dann schicken wir das raus. Da waren jetzt wohl einige Händler dabei, die das dafür genutzt haben. Die haben gesagt, okay, dann nehmen wir hier mal irgendwelche B- oder C-Ware, die irgendwelche Defekte aufweist oder halt sonst irgendwie nicht in Ordnung ist und lagern die mal bei Amazon ein und irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, in dem der Lagerbestand des Markenherstellers nach unten geht und dann wird Amazon auf unsere Ware zugreifen und den Kunden zuschicken. So auch geschehen. Die Kunden bekommen das Produkt, stellen fest, oh, totaler Mist hier, ja, das ist ja irgendwie total defekt und dieses und jenes funktioniert nicht und schicken es zurück. Was ja dann passiert, ist, dass der Markenhersteller dafür gerade stehen muss. Das heißt, der kriegt das Produkt irgendwann auf den Hof geschmissen, ja, wird ihm gesagt, hier, das ist kaputt, das musst du reparieren oder sonst irgendwas, nimm es jedenfalls irgendwie zurück. Und der Händler bekommt das gutgeschrieben und natürlich zu dem Preis, zu dem das natürlich dann auch verkauft wurde. So haben wohl einige Händler hier Ware reingeschmissen in die Amazon-Lager, von denen die von vornherein wussten, dass die nicht so richtig in Ordnung sind. Und da haben jetzt einige Markenhersteller dahingehend reagiert, dass sie mitunter auch ihren Händlern untersagen, an dem FBA-Programm von Amazon teilzunehmen. FBA heißt Fulfillment by Amazon. Diese Sachen dort mit einzulagern, weil es immer wieder diese Schwierigkeiten gibt. Und ich bin ehrlich gesagt immer wieder erstaunt, wie fantasievoll,
wie dummdreist
und oder dummdreist
manche Leute sind
und
wie erfolgreich das dann klappt.
Erfolgreich solche Sachen mitunter
ausgenutzt werden. Ne? Wahnsinn.
Und da kann natürlich Amazon auch überhaupt kein Interesse dran haben, dass dieses Thema hochkocht und sich breit macht, weil das natürlich zu einem extremen Vertrauensverlust führt.
Amazon als Fake-Waschanlage.
Ja, als Fake-Waschanlage, ne?
Wahnsinn. Das ist ja echt nicht zu fassen.
Also das ist jedenfalls der Grund dafür, wenn der eine oder andere mitbekommt, dass da so ein bisschen was gerade im Argen ist. So läuft es derzeit ab. Tja, dann gab es einen ganz interessanten Vortrag und den wollte ich auch nochmal kurz hier aufrufen. Halt, müssen wir schnell zurückblättern. Marco schreibt gerade schon einen Eintrag für sein Online-Magazin, oder?
Aber immerhin Magazin.
Und zwar wurde ein Vortrag gehalten auf einer Tagung der Logistik- und Paketdienstbranche. Dort hieß es Amazon-Packstationen demnächst bei Aldi. Oh. Also folgendes, bei den rund 4.300 Aldi-Filialen sollen demnächst außerhalb oder direkt am Gebäude dran sozusagen jeweils Amazon locker hingestellt werden, 500 Stück jeweils pro Filiale, also 500 Schließfächer sozusagen, mhm, in denen der Kunde seine Amazon-Pakete abholen kann. Der Hintergedanke ist derjenige, einerseits kommen sich Amazon und Aldi nicht in die Quere. Aldi hat ein eigenes Sortiment. In der Regel ein Sortiment, was Amazon nicht verkauft. Also insofern kommt es sich nicht in die Quere. Aber viele Kunden gehen eben zu Aldi, um dort einzukaufen. Und da fand man es eben ganz schön und praktisch, dort gleich Schließfächer anzubieten, in dem dann eben die Amazon-Pakete auch drin liegen. Es hat jemand mal nachgerechnet, was denn das bedeuten würde, auch für die DHL, weil Amazon würde dann mit einem eigenen Logistikkonzept dafür sorgen, dass die Pakete in diese Schließfächer sozusagen reinkommen. Das wäre also nicht mehr Aufgabe von DHL. Und da reden wir um über etwa 200 Millionen Pakete jährlich, die DHL dann nicht mehr transportieren würde. Da kommt natürlich schon große Summe zusammen. Da sprechen wir dann tatsächlich von rund 100 Millionen Euro pro Jahr, die DHL dann nicht mehr bekommen würde, sondern das würde dann Amazon machen. Ja, das ganze Thema hat zu viel Diskussionen geführt, schon auf der Konferenz und auch im Nachgang ist das hier viel rumgegangen. Und dann kurze Zeit später hat sich herausgestellt, dass das Ganze ein Aprilscherz war.
Nein.
Ja, also da hat sich ein Student, der sich mit dem Thema Logistik und dem Thema Zustellung, was gibt es noch für Möglichkeiten, um Kunden elegante Wege anzubieten, sich an die Ware ranzukommen. Ja. Mhm. Viele haben ja nach wie vor das Problem, dass sie nicht gerne über DHL bestellen, weil
die Lieferqualität
schlecht ist oder es nicht beim Nachbarn hinterlegt wird, sondern man wieder in die Filiale muss und
oder man nicht benachrichtigt
wird.
Oder das Paket vor der geschlossenen Haustür liegt.
Wie auch immer, da hat wahrscheinlich der eine oder andere seine persönliche Leidensgeschichte. Also jedenfalls war da an der ganzen Geschichte nichts dran. Aber trotzdem scheint es so interessant gewesen zu sein, dass die ernsthaft jetzt über dieses ganze Thema nachdenken.
Das ist also ein total interessantes
Szenario. Der hat einfach mal so diesen Anstoß gegeben und sagt, mach das doch einfach mal. Ne?
Das ist ein super interessantes Szenario, absolut.
Fand ich auch ganz interessant.
Es gibt ja auch immer mehr Szenarien. Das ist ja ein stetig wachsendes Feld von Spekulationen und neuen Geschäftsideen. Früher haben die Pakete noch die Post gebracht und heute kommen sie überall her. Ne?
Ja.
Also, aber ich finde, wenn sich die Geschäftsmodelle zu arg vermischen, mein Lieblingskiosk, der heißt ja auch ein Hermes-Dienst, und wenn man da mal Brötchen holen will oder ein Bier sich kaufen will noch am Kiosk, dann und ein Hermes-Kunde ist da, dann kannst du erstmal lange warten. Ne? Das ist
hält ja, schon den Betrieb auf. Der clevere Kiosk trennt die beiden Theken.
Genau, die machen die meisten nicht, aber das macht auch die Post selber ja auch nicht, ne? Wenn du jetzt bei einer Postfiliale vorbeikommst und du willst willst ein Paket abgeben und da macht eine Oma vor ihre Geldgeschäfte,
ja, dann
ist es Feierabend.
Ja. Wie steht es denn um die Pläne von Amazon mit der Same-Day-Delivery? Habt ihr da einen neuen Stand?
Nein, also ich hab nichts Neues gehört.
Okay.
Also es haben ja etliche Experimente am Start, vor allen Dingen in den USA halt. Aber ich glaube, hier in Deutschland ist da noch nichts weiter in der Mache. Also, aber wir werden halt sehen. Ich meine, die machen ja mit HelloFresh, also Lebensmittelverkauf, haben sie eine eigene Logistik mit eigenen Fahrzeugen etc. Ich denke, da werden die natürlich ein Stück weit davon lernen, was dort möglich ist. Ne? Also in der Schweiz beispielsweise gibt es ja die Kooperation. Dort ist ja die Migros einer der großen oder der große Lebensmittelhändler. Und die haben eine Kooperation beispielsweise mit der Schweizer Bahn. Also du kannst als Mikrokunde deine Lebensmittel dir zusammenklicken und dann bei deinem Bahnhof, in dem du in der Früh einsteigst oder aussteigst, gehst du am Bahnschalter und kannst dir dann dein Täschchen abholen, wo deine Joghurts und sonstigen Einkäufe alle schon drin sind. Ne? Aber genau so stelle ich es mir dann auch vor. Tatsächlich, das hat immer dort seine Grenze, ne? Wenn dann einer vor dir steht, der jetzt gerade hier ein Ticket will ans Schwarze Meer.
Ja, ja,
und da seine Europareise jetzt plant mit dem Bankbeamten, mit dem Bahnbeamten, ja. Dann kannst du da schon drauf warten, dass du dann deinen schimmligen Joghurt irgendwann da abholen kannst. Also, da endet das Ganze dann irgendwo. Aber es wird viel experimentiert und es wird alles drauf und dran gesetzt, die Leute dort zu treffen und abzuholen, wo sie halt dann auch zugegen sind. Ne?
Naja, das ist ja auch ein Problem. Wer sich Dinge nicht in die Arbeit liefern lassen kann, hat ein erhebliches Problem. Ja. Und ich weiß überhaupt nicht, dass das Problem wäre wahrscheinlich total schwierig, aber von DHL lösbar. Mhm. Aber die interessieren sich da nicht dafür. Mhm.
Ein Punkt haben wir noch zu Amazon. Ich glaube, es war gestern Abend oder was vorgestern Abend, hat Amazon sein neues oder sein erstes Smartphone vorgestellt.
Vorgestern um 19.30 Uhr.
Vorgestern um 19.30 Uhr.
Mitteleuropäische Zeit.
Hast du live zugeschaut, Markus?
Nein, das ist nicht wie bei ich habe überlegt, ob ich live zuschauen kann, Christian, aber das ist nicht wie bei Apple möglich. Die haben ja manche Events dann, wo du dich dann reinklicken kannst und dann live zuschauen kannst, konntest du nicht, aber ich habe am Abend jetzt schon nochmal die Berichterstattung verfolgt und es ist schon ein gruseliges Gerät, ne, dieses Fire. Ich würde nicht wollen, dass das mein Kind in die Hand oder meine Kinder in die Hände kriegen. Da wird ja alles sofort im Warenkorb, ne? Was gefällt
dir? Erzähl doch mal ein bisschen was drüber, wenn du es dir ein bisschen angeschaut hast. Was sind so die?
Ja, diese Key-Technologie ist ja dieses Firefly. Ich habe mich jetzt auch noch nicht epochal damit auseinandergesetzt, aber das funktioniert wohl so, dass du Produkte in deiner Umgebung fotografieren kannst. Du gehst irgendwo hier durch die Fußgängerzone oder beim Freund, ne, fotografierst das, was der so Schönes hat. Ja. Und das kann dann automatisch dann im Amazon Warenkorb schon landen, ne? Das ist natürlich dann wirklich Konsumpower, ne? Und es wird ja schon gesprochen darüber, ist das jetzt welche Auswirkungen das auch für den Handel hat, ne? Ist natürlich, wenn mit diesem Einkaufshandy da durch die Gegend wackelst, ne, und alles landet dann bei Amazon, ist das natürlich schon wieder eine Herausforderung. Es wird ja schon sehr, sehr einfach gemacht, damit einzukaufen. Das ist natürlich auch der Sinn von Amazon, nicht dann ein Smartphone jetzt auf den Markt zu bringen, was eine Konkurrenz zu Apple oder zu Android-Geräten ist, sondern um den eigenen Warenfluss, nicht nur der physikalischen Produkte, sondern auch der digitalen Dienste von Amazon weiter anzukurbeln. Es hat doch diese Shazam-Funktion, erkennt also Musikstücke, erkennt alles, also ist ein Gerät, was du dann hinhältst und erkennt die Dinge um dich rum. Und ja. Es soll die natürlich nicht nur erkennen und identifizieren, sondern die sollen gekauft werden.
Also auch, ja, aber es sollen auch Informationen dazu, da betonen sie ja, dass wenn man jetzt zum Beispiel einen Döner fotografiert, dass man erfährt, wie viel Kalorien der hat, also es ist auch eine Menge Service quasi noch mit dabei ist, was es natürlich attraktiv machen kann.
Mal dein Mikro noch ein bisschen näher hin, Alex.
Ja.
So, danke. Ja, richtig. Also fangen wir mal von vorne an. Es ist im Prinzip normales Handy, genau, ein normales Smartphone.
Du hast ja schon telefonieren kannst du auch damit.
Du hast ja bestimmt schon das Kindle Fire bedient, was ja quasi bunt ist und mit die Apps, die da so durchrotieren, recht benutzerfreundlich und schnittstellenstark natürlich vor allem. Und genauso stelle ich mir die Bedienung also auch nach den Produktdemos hervor, also wie man so ein Kindle quasi bedient, wenn man jetzt ja so ein höherwertigeres hat, wo man quasi mit dem Finger zwischen den Apps fahren kann und die einzelnen Apps ansteuern kann. Ich habe das Kindle Fire im Einsatz und habe das auch connected mit allen möglichen Dingen, also sprich natürlich meinem Amazon-Account, aber eben auch E-Mails und diesen ganzen Geschichten, und muss schon wirklich sagen, ist ja auch Skype und solche Sachen sind da auch mit dabei, und das ist ja wahnsinnig benutzerfreundlich. Also das ist innerhalb von Minuten alles eingestellt. Das ist auch sogar Office-Funktionen, um Office-Dokumente zu lesen, mit dabei, auch teilweise zu bearbeiten. Also es ist im Prinzip ein voll funktionsfähiges Handy, was kinderleicht zu bedienen ist, auch um Apps zu erweitern ist. Ich würde sogar fast sagen, noch einfacher als Android, weil die Funktionen reduziert sind.
Ja.
Und insofern ist es auf jeden Fall ein sehr relevantes, nutzerfreundliches Telefon, auf jeden Fall.
Also der wesentliche Punkt, um es nochmal ein bisschen zusammenfassen, sind zwei Kernfunktionen, die dieses Handy hat, das übrigens nicht ganz billig ist, kostet $650, wenn es nicht subventioniert ist. Die haben Exklusivpartner drüben in den USA, AT&T, mit denen sie es gemeinsam vermarkten werden. Dann kostet es, glaube ich, noch um die $200. Ist also jetzt kein Billig-Handy, wo man sagt, das wird jetzt einfach mal sofort in die Breite gestreut, schon sehr hochwertig, auch von der gesamten Ausstattung her. Aber zwei wesentliche Kernfunktionen, das eine ist eine sogenannte 3D-Funktion, auf die wir vielleicht gleich nochmal kurz zu sprechen kommen, die eine neuartige Form der Bedienung gewährleistet. Und das andere ist diese sogenannte Firefly-Technologie. Die Firefly-Technologie ist in der Lage, derzeit laut eigenen Angaben rund 100 Millionen verschiedene Objekte zu erkennen. Das heißt, du hältst das irgendwo drauf. Wenn ich jetzt hier sage, mir gefällt die Kaffeekanne vom Andreas gut, fotografiere ich das einfach.
Ist auch schick hier.
Zack, gekauft. One-Click-Shopping.
Kann man lassen.
Und schon habe ich das drin. Bis dahingehend, dass ich sogar meinen Fernseher abfotografiere, auf dem Moment gerade irgendeine Serie läuft, die mir gefällt, wo ich sage, oh, ich habe hier reingezappt, was ist denn das hier eigentlich, was läuft denn da gerade? Fotografiert das ganz einfach ab, er erkennt, welche Fernsehserie schaue ich hier gerade an und bietet mir dann natürlich auch sofort an, die DVD zu kaufen oder digital mir die Serien einzukaufen, etc. Also das ist schon wirklich ziemlich spooky.
Also ein Gerät, was die Privatinsolvenzen nach
also das sind die falschen Hände, das sind die falschen Hände von jemand gelegt. Dann geht's richtig ab. Aber es zeigt natürlich auf der anderen Seite auch, in welche Richtung wir uns hier bewegen werden. Also das ist schon ein ganz großer Wurf in meinen Augen, was Amazon hier gelingt. Es ist
Augmented Reality, nichts anderes,
ja.
Und gelebte. Und dann auch noch in der Breite kompatibel. Man stellt sich ja immer so vor, Augmented Reality sind irgendwelche Dinge, die nur schwer zu verstehen und einzusetzen und noch nicht
was für Nerds und so,
sind. Ne? Genau, aber
man braucht eine Brille und was weiß ich, keine Ahnung.
Ja, und das sind Kombinationen. Ich will jetzt auch nicht Werbung machen dafür. Ich kann nur wirklich sagen, dieses HD Kindle Fire ist wirklich kinderleicht zu bedienen. Also es ist, man ist sofort drin und es macht dann auch Spaß natürlich ziemlich schnell. Mhm. Und wenn ich das jetzt in Verbindung mit so einer Technologie mir vorstelle, dann ist das schon wirklich eine Alternative zu einem Gerät wie iPhone, weil für mich ist immer die entscheidende Argument, auch damals beim BlackBerry, ist die Schnittstellenstärke von so einem Gerät. Spricht es mit Skype, spricht es mit von mir aus Facebook und diesen ganzen Dingen und den ganzen E-Mail-Accounts und sowas alles. Und das tut es.
Ja.
Insofern das ist aber kein Werbekunde für den Channelcast Amazon, nein.
Was meinst du?
Ist kein Werbekunde, kein Amazon jetzt für den Channel.
Nein,
ist keine Werbeeinblendung.
Nein, es ist keine Werbeeinblendung. Um Gottes Willen, ich will damit eigentlich nur sagen, weil man sich ja vielleicht vorstellt, wenn man bringt Amazon bringt ein Gerät auf den Markt und viele könnten sich dann vielleicht vorstellen, das ist irgendwas Proprietäres. Also sprich, es ist irgendwie so eine eigene Welt und es ist nur eine reine Amazon-Geschichte. Dem ist eben nicht so. Das ist das, worauf ich hinaus wollte. Das heißt, du hast quasi automatisch per se die ganzen anderen Dienste und Services, die man heute von so einem Gerät erwartet,
auch
mit dabei. Das war das, worauf ich hinaus wollte.
Sonst würde es ja auch dann die Leute nicht benutzen, also nur zum Einkaufen. Das kann das andere auch. Das neue Handy jetzt und die Standardfunktion hat es natürlich auch. Also ich denke auch, ja, es ist sicherlich ein Gerät, was viele Abnehmer finden wird. Ja.
Klar, es geht letztlich im E-Commerce immer um das Thema Conversion Rate, also wie oft schaffe ich es, dass ein Kunde weiterklickt und dann sagt, ich kaufe mir das. Im Prinzip kannst du es heute ja auch schon, dass du mit speziellen Apps Barcodes abfotografierst oder QR-Codes abfotografierst und dann dieses Produkt auch kaufen kannst. Jetzt geht das Ganze halt einfach nochmal ein gutes Stück weiter und zeigt halt auch nochmal, wie stark Amazon in Richtung E-Commerce und Shopping dort die Pace vorgibt. Ne? Ich meine, das ist halt einfach schon ein Schritt.
Also was Amazon schafft, und da kann ich mal den Bogen zurückschlagen auf unsere Debatte von vorhin, wo es darum ging über die Webshops der Hersteller. Was Amazon mit dem Zeug schafft, ist, den Konflikt überhaupt nicht erst aufkommen zu lassen. Natürlich gehst du auf die Amazon-Seite. Was will ich denn auf der Herstellerseite? Weil wenn ich auf die Herstellerseite gehen will, dann muss ich erstmal wissen, von wem das Zeug ist. Aber Amazon sagt mir das ja.
Ja.
Amazon sagt mir, von wem das ist und erzählt mir alles drüber. Und was mir dann so gut gefällt, ist der Gedanke, der Gedanke, der dann so geht, die meisten Dinge kann man kaufen. Wir sind die eigentlich alles verkaufen, was so zu verkaufen gibt. Wir haben die vollständige Produktinformation. Das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, so gut wie alle Dinge, die es so gibt, auch zu identifizieren. Also geben wir doch den Leuten auf einfachstmögliche Weise Zugriff auf unsere volle Produktdatenbank zum Identifizieren. Und natürlich können sie dann hinten dran gleich sagen, Kofik.
Ja.
Ich finde das gut. Ich finde das wirklich gut. Ich glaube, bei der Metro hat sich über solche Zusammenhänge noch
nie eine Gedanken
gemacht. Ja, vielleicht der ein oder andere schon, aber
Ist die Frage, aber ob das irgendwie
wer das gehört hat. Ja, umzusetzen ist das selbstverständlich. Man sieht ja, Amazon hat es ja
umgesetzt. Amazon hat es ja umgesetzt, aber die haben natürlich andere Wurzeln.
Ja. Das ist richtig, aber die Metro hätte eigentlich das Sortiment, die Finanzstärke und verschiedene sehr, 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 sehr starke Brands, um so eine Geschichte zu machen.
Punkt. Ja, aber da kommen wir halt immer wieder auf das Thema zurück, dass halt so Unternehmen
wie, nicht so.
Dass sie auch nicht so denken und dass es halt Unternehmen wie Amazon gibt, die halt so disruptive Kräfte haben, und so schnell sind in ihrer Umsetzung und in dem, was sie tun, dass wenn du da nicht schnellstmöglich eine Antwort findest oder etwas Ähnliches anbietest, halt auch sofort wechselst vom Fenster. Ne? Dann ist es halt einfach zu spät.
Ja.
Ich meine, auch die Taxizentralen, die jetzt hier alle auf die Straßen gehen und hier demonstrieren etc. pp.
Taxizentralen,
die hätten die Möglichkeit gehabt, so eine App zu machen und anzubieten
und zur Verfügung stellen. Die Taxizentralen haben sich darauf konzentriert, die Taxifahrer auszuplündern.
Ja.
Und jetzt ist halt jemand anders gekommen, der die Taxifahrer angelockt hat und die jetzt ausplündert.
Ja, ja. Ganz genau, aber ich meine, prinzipiell hatten beide die
Wahnsinn.
Möglichkeit.
Ja, selbstverständlich.
Aber die Taxizentralen haben mal gesagt, nee, das wird immer so weiterlaufen. Ne? Und das
ja, da hat kein Mensch über irgendwas nachgedacht.
Microsoft hatte auch mal die Möglichkeit, iTunes zu starten.
Ja, ja, ganz genau. Ja. Und ich meine, die haben
mit Zoom auch mal
einen Versuch gestartet, ne? Nur die Geräte wollte halt einfach überhaupt irgendwie gar niemand haben.
Sie haben auch nicht versucht, sie zu verkaufen.
Nein, nicht wirklich. Das stimmt schon.
Also muss man auch mal dazu sagen.
Ich weiß jetzt beim Ding ja ein Stück weit anders ist hier beim, wie heißt der, ein Tablet, Dingsbumster, Notebook,
bei dem Microsoft Tablet, genau. Da ist das
anders. Wie heißt denn das?
Surface,
ganz genau. Also ein bisschen anders. Also merkt man schon, da tut sich auch ein bisschen was. Ja.
Die interessante Frage ist doch die Amazon halt ständig neu beantwortet und ständig neu stellt. Was sind meine Assets?
Ja.
Und was kann ich mit denen noch alles machen? Mhm. Warum gebe ich nicht aller Welt Zugriff in allen möglichen Situationen auf meine Produktdaten?
Ja.
Warum nicht?
Ja,
ja klar. Machen. Die sind nichts Geheimes.
Nee, und erschaffen halt völlig neue Geschäftsmodelle.
Man muss bloß strukturiert den Zugriff geben, so dass die Komplexität die Menschen nicht erschlägt und dass es halt ganz einfach ist.
Ja, vor allem, man stellt sich jetzt mal vor, in der nächsten Stufe, wenn das Telefon sich einigermaßen gut etabliert im Markt, dass dann natürlich nächste Stufe wäre, dass man diese Geräte subventioniert raushaut an die ganzen Kunden. Also man könnte ja ohne Probleme in die
Preise. Als Prime-Kunde wirst du irgendwann das einfach mit ins Paket gelegt bekommen.
Ja.
Und da wird's heißen, das schenken wir dir im Übrigen, weil du so ein toller Kunde bist.
Seid ihr schon Prime-Kunden?
Ja. Ja.
Echt?
Schon immer.
Seit
Einführung.
Nein. Ich kaufe auch nicht so viel bei Amazon.
Ich hab's ja schon erzählt. Also aber bei mir kommen auch die Cornflakes per Amazon nach Hause. Im Abonnement. Was ich einfach sehr praktisch finde. Also, dieser Komfort. Aber interessant ja schon, dass Amazon über die, und ich meine, dieses Unternehmen besteht jetzt auch seit 20 Jahren. Das ist schon eine lange Zeit. Über diese ganze Zeit immer wieder oder immer die Strategie gefahren hat, das Vertrauen der Kunden zu bekommen.
Mhm.
Und es ist interessant zu sehen, wie viele andere Online-Shops versuchen, dieses Kundenvertrauen zu bekommen, indem sie 25 verschiedene Siegel noch draufpappen, ja, von TÜV über Trusted Shops, I don't know. Auf Amazon findest du solche Siegel nicht. Das brauchen die nicht. Die machen das einfach so, ne? Schon toll.
Ja, die haben halt sehr früh doch einiges richtig gemacht.
Ja.
Also insofern. Und sagen wir mal so, der Mediamarkt, um darauf nochmal zu kommen, hatte ja früher diesen Status auch und hat gerade in ländlichen Regionen den Status noch immer.
Mhm.
Da, also viele Kids auf dem Land finden diese großen Saturn-Shops in den Städten immer noch toll und fahren auch dahin, um sich die anzugucken.
Die würden ja auch vermisst werden, wenn es die nicht mehr gäbe. Hatten wir in der letzten Sendung schon besprochen. Die Umfrage, welche großen Retailer würde man denn vermissen, wenn es sie nicht mehr geben würde? Und da waren dann, glaube ich, nur drei, die von den Kunden angegeben wurden. Das wäre aber schade, wenn es sie nicht mehr geben würde. Und das war unter anderem halt auch
Mediamarkt. Und man hat halt irgendwann aufgehört, über die Kunden nachzudenken und über Innovationen, die anders sind als Preisaktionen oder Konditionenaktionen. Und das ist halt bitter.
Mhm.
Wobei die Diskussion, habt ihr das verfolgt bei Amazon? Die Diskussion über Amazon, wie Amazon die Buchverlage behandelt?
Ja.
Also die fand ich ja auch ein bisschen, also ich fand die, das Verhalten etwas erschreckend, aber doch überhaupt nichts Neues, wenn man sich anschaut, wie die, kurze Vorbemerkung.
Muss kurz erklären, ja.
Amazon ja. hat einen Streit mit verschiedenen Großverlagen. Unter anderem, ich glaube, Hachette Media aus Frankreich, was ein weltweit sehr großer Verlag ist. Und zwar haben sich die Verlage geweigert, auf die Konditionen von Amazon einzugehen, die also mehr Marge wollen, höhere Rabatte wollen, was dasselbe ist, und verschiedene Konditionen. Die Verlage haben gesagt, pass auf, Freunde, irgendwo reicht's, wir haben da jetzt keinen Bock mehr drauf. Und Amazon ist dann hergegangen und hat erstens die zu den Produkten der Verlage Alternativen promotet, die Produkte als nicht lieferfähig angezeigt und hat halt angefangen, schrittchenweise das zu tun, wo die Verlage jetzt sagen, Amazon erpresst uns und da haben wir eigentlich keine Lust drauf. Der normale Buchhandel geht den Bach runter und Amazon macht hier rechts und links alles platt und hat uns komplett in der Hand und man spricht tatsächlich vom Krieg zwischen den Verlagen und Amazon. Ja. Und dann wiederum, wenn man sich das so anhört, ist das alles irgendwie ganz schlimm. Wenn man sich dann aber auf der anderen Seite anschaut, mit welchen Bandagen im Handel generell gekämpft wird, wenn es um Lieferverträge geht oder um Listungen, wie die Konditionenmodelle, was weiß ich, bei einer MSH aussehen, die ja für die Hersteller nicht so rasend attraktiv sind ungefähr, unbedingt, wenn der Absatz nicht stimmt, dann muss man sagen, da tut sich ja irgendwas, was ein sehr bekannter Mechanismus.
Ich meine, du brauchst ja bloß die IT-Distribution anschauen, wenn du dort als Hersteller ankommst und sagst, ich möchte jetzt in die Distribution rein, glauben ja viele, dass die einen mit offenen Armen empfangen.
Das machen
sie auch. Super, machen die natürlich auch. Aber die sagen, aber da musst du auch deinen Geldbeutel aufmachen.
Das ist ja bei den großen Systemhäusern gar nicht anders. Und da ist dann immer die Frage, was ist an Budget da? Was können wir machen? Magst du mit im Katalog? Magst du mit hier? Magst du mit da? Und anders läuft das halt bei Amazon auch nicht. Und man hatte halt vorher mit einem sehr zersplitterten Buchhandel zu tun, der sowas einfach nicht durchsetzen konnte. Und jetzt sind die Verlage natürlich total schockiert, wie schlecht die Welt und wie schlimm Amazon im Besonderen ist. Und sind relativ ratlos im Umgang mit der Situation. Wobei die jüngste Entwicklung ist ja tatsächlich gewesen, dass Hachette Media eine Kooperation mit Apple hat. Und Apple jetzt die Bücher sehr stark promotet, die Amazon nicht mehr promotet, was ich ja äußerst spannend halte.
Über ihren iBook-Store.
Über ihren iBook-Store, genau. Mhm, okay. Und wo man dann einen anderen Großen gegen den Großen aufbaut, der einem gerade auf die Nase gehauen hat. Mhm. Also ich finde das eine äußerst spannende Thematik. Und da sieht man in einer anderen Branche Buch, wie sich Dinge, die aus unserer Branche völlig bekannt sind, da plötzlich wiederholen.
Plötzlich wiederholen.
Finde ich sehr, sehr spannend.
Das stimmt. So, jetzt kommt ein eleganter Sprung, nämlich.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Ja, jetzt pass auf. Wir kommen jetzt nämlich zu dem Bereich Systemhäuser. Und jetzt die Frage, wie kommen wir von Amazon jetzt auf die Systemhäuser? Aber da ist der Sprung gar nicht so weit entfernt, weil es gibt natürlich auch einige Systemhäuser, die Cloud-Angebote von Amazon nutzen, also das ganze Thema AWS. Und so unter anderem ein AWS-Partner, über den die Channel-Partner berichtet hat, die heißt Networks Direct. Und der hat mal so ein bisschen erzählt, warum er sehr stark auf die Amazon Cloud-Services setzt und die auch benutzt in seinen Projekten und als Systemhaus, als Backend sozusagen auch verwendet für viele Projekte. Und der sagt, es gibt nirgendwo so einen großen Freiheitsgrad wie bei Amazon. Und das ist eigentlich das absolut ideale Angebot für ihn und deswegen arbeitet er auch so gerne damit. Mhm. Andreas, da war's. Alexander, du beschäftigst dich sehr stark mit Cloud-Themen, insbesondere was nimmst du denn so wahr zum Thema Amazon und Cloud und Systemhäuser?
Also ich habe das Interview geführt, da ich war für die Channel Partner in Berlin auf dem Amazon Web Services Tag. Sehr, sehr voll, sehr heißes Thema. Die ganze Geschichte ist sehr zweischneidig. Also wenn man jetzt sich mal in die Systemhäuser reinversetzt, ist es so, dass Amazon Web Services auf einen Trend setzen, der halt hundertprozentig im Kommen ist im Systemhausgeschäft. Also da geht es nicht nur um das Thema IaaS, also sprich klassisch Workloads an Kunden auszugeben, sondern eben auch entsprechende Services und Dienstleistungen außenrum mitzubieten. Also Datenbanken aus dem Web, Plattformentwicklung, Plattformbereitstellung. Lange Rede, kurzer Sinn, das läuft alles, wir hatten das Thema vorher, rein direkt über Amazon. Und die Partner sind alles nur reine Beratungspartner, die haben nicht mal Servicetechniker vor Ort, die helfen quasi nur den Kunden mit, diese Leistungen quasi mit auf die richtigen Sachen zu klicken. Also sie sind da nirgendwo, nicht mal wie bei Office 365, dann irgendwie an den Umsatzströmen beteiligt, sondern man kriegt nur rein als Amazon-Partner hier für Dienstleistungen eben seine Bonusse. Allerdings ein sehr attraktives Geschäft und auch noch ein sehr vielversprechendes Geschäft, weil es insgesamt in Deutschland noch nicht so viele Amazon-Partner gibt im Vertriebsumfeld. Das sind ungefähr 30 bis 40, 50. Zweischneidig deswegen, weil alle Partner gemeinsam sich darüber beschweren, dass Amazon nach wie vor rein für Public Cloud steht und entsprechend auch in Deutschland noch kein eigenes Rechenzentrum hat. Man greift hier in der Regel also auf ein Netzwerk von Rechenzentren zu. Die Kunden können entscheiden, wie weit sie das gespannt haben wollen, das Netzwerk, hat jeweils Vor- und Nachteile. Und daraufhin hat jetzt Amazon reagiert und hat jetzt angekündigt, sich damit intensiv auseinanderzusetzen. Zumindest, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es offiziell angekündigt war, aber es ist auf jeden Fall durchgesickert, in Deutschland ein Rechenzentrum dafür aufzubauen. Mhm. Und also die ganze Geschichte geht letztlich darum, dass dieser Trend IaaS, PaaS sich zunehmend durchsetzt in den Unternehmen. Ist natürlich stark fachabteilungsgetrieben in den Firmen, in den Kundenfirmen, die quasi einfach die IT-Leistung flexibel aus dem Web buchen können. Also je nachdem, entweder wenn es um Desktops geht, beispielsweise einfach die Desktops zu virtualisieren, bereitzustellen. Andersrum, wenn es um Anwendungsentwicklung geht oder eben auch einen Online-Shop zum Beispiel, der eben nur zu bestimmten Jahreszeiten eine stärkere Auslastung braucht, kann man sich da entsprechend sehr, sehr günstig, da ist Amazon das ist der günstigste Anbieter im Markt, mit der günstigste Anbieter im Markt, kann man sich das halt entsprechend schnell und leichter zubuchen. Und insofern sind diese Themen sehr, sehr heiß. Es gibt nicht wenige Leute, die natürlich sagen, dass in ein paar Jahren die gesamten, also weite Teile der IT, der standardisierten IT übers Web bereitgestellt werden. Und das ist natürlich ein sehr attraktives Geschäft für Systemhäuser. Und Amazon ist in dem Umfeld in Deutschland im Partnergeschäft noch wahnsinnig persönlich aufgestellt. Das Team ist also wirklich, da kennen sich alle, da kann man auch quasi auch noch im Gegensatz zu sowas wie Azure, was ja von Microsoft, was ja quasi ein Wettbewerbprodukt dazu ist, kann man wahnsinnig flexibel seine Wünsche und Vorstellungen, und hier braucht man noch eine Schnittstelle und hier brauchen wir noch vielleicht eine andere Oberfläche für den Kunden, kann man sich da sehr schnell mit Amazon eben einig werden. Und das ist deswegen, das ist ein sehr, sehr attraktives Geschäft für die Systemhäuser. Und ich habe mich eben mit diesem Partner unterhalten und der hat mir da auch ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen gewährt. Und das Spannende ist halt nach wie vor, und das war ja auch meine Kritik an Amazon, dass dieser Channel nicht wirklich existiert. Also der Channel existiert zwar, wie schon gesagt, auf einem persönlichen Wege, aber Amazon hat auch ein Partnerprogramm. Aber Themen wie Projektschutz, Lead-Generierung sind zwar offiziell irgendwo da vielleicht in den Verträgen drin, aber sind noch gar kein Thema.
Hältst du es für möglich oder denkbar, dass das weiterentwickelt
wird? Ja, die sind da sehr intensiv dran, ja. Ich habe gerade dummerweise den Namen nicht im Kopf. Herr Geier heißt er, glaube ich.
Der Martin Geier.
Martin Geier, genau.
Ist der Geschäftsführer hier.
Ja, genau, mit dem habe ich mich auch darüber unterhalten. Das ist wirklich schon sehr interessant, weil es ein wahnsinnig attraktives Geschäft, also eigentlich für jede Art von Systemhaus ist. Dadurch, dass es halt ein Beratungsgeschäft ist, kann man da relativ schnell Know-how sich aufbauen über Amazon und bei Kunden punkten, weil die sich halt sehr, sehr intensiv mit diesen Themen auseinandersetzen. Und trotzdem existiert noch kein wirklicher Channel. Und das finde ich fände ich das Spannende an der.
Ist denn der Herr, mit dem du gesprochen hast, auch in irgendeiner Form Microsoft-Partner oder
ähnliches? Ja, die machen auch Microsoft.
Und Microsoft hat da keinen Stress damit, dass er seine Cloud-Leistungen bei Amazon einkauft und nicht auf Azure setzt?
Die haben, also in seinem Fall ist es so, die sind eine Unternehmensgruppe und die haben also dieses Unternehmen, für das er gesprochen hat, die machen rein Amazon. Aber prinzipiell ist es. Also die haben das getrennt quasi voneinander. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein sehr großes Problem ist insgesamt. Also weil Microsoft, die arbeiten ja da komplett anders in dem Umfeld. Du, als Microsoft-Partner gehst du als Microsoft-Partner raus. Die Amazon-Partner gehen nicht als Amazon-Partner raus. Die Amazon-Partner gehen als Cloud-Berater raus und empfehlen dabei Amazon. Das machen sie auch deswegen, weil Amazon eben in dem Umfeld in diesen Public Cloud Ruf hat in Deutschland und das ist natürlich ein, da kann man nur über den Preis kommen. Das ist das einzige Argument. Man kann nicht über das Thema, auch wenn Amazon eigentlich als sehr sicher gilt, Amazon Web Services, nicht über das Thema Datenschutz kommen.
Ja. Wie hältst du es denn, wie sind es so aus deiner Sichtweise heraus, die Technologie, die dahinter steckt und was sie dort anbieten an Infrastrukturservices und Virtualisierungsgeschichten etc. Ist das State of the Art? Sind die da ganz vorne mit dran? Oder?
Ja, die haben über 500 Technikpartner, also von SAP über Intel bis hin zu Sicherheitsanbietern wie Trend Micro und Symantec, die quasi die für die Absicherung auch noch sorgen. Es ist absolut state of the art, Schnittstellen offen. Das heißt, du kannst auch bei Amazon Web Services die beliebigen Instanzen zusammenbasteln. Und damit haben sie, das ist das, was ich mit Plattform as a Service meine, auch optimale Voraussetzungen für hybride Architekturen. Das heißt, auch die Möglichkeit, Firmenapplikationen ins Web zu transferieren oder geteilt aus On-Premise-Lösungen in Anspruch zu nehmen. Das heißt, das ist absolut state of the art und die sind nicht ohne Grund marktführend. Sie müssen als Tochter von Amazon keine Geschäftszahlen bekannt geben, aber es sind unter der Hand immer wieder Geschäftszahlen bekannt geworden. Also sprich, die gelten nicht offiziell, da gibt es keine Zahlen, aber sie sind Marktführer in dem Umfeld.
Weltweit.
Weltweit, ja.
Ja, aber was mich interessiert, wie die Geschäfte, wisst ihr das, von AWS in Deutschland laufen? Weil bei Microsoft Azure, da ist natürlich eine starke Vertriebspower, ne, von Microsoft, von den Tausenden, Zehntausenden Partnern in Deutschland hinter, da leuchtet es einem schon ein, wie Azure an den Kunden kommt. Bei AWS hast du gesagt, sind hier in Deutschland noch nicht so viele Partner.
30 bis 60.
Genau, das ist natürlich im Gegensatz zu der Microsoft-Power verschwindend gering. Und AWS, Amazon ist weltweit in dem Cloud-Feldmarktführer, ja. Ich habe gerade mal eine Studie gesehen, die haben geschätzt $1 Milliarde pro Quartal. Aber wie gesagt, das ist eine inoffizielle Schätzung von einem Researcher. Aber in Deutschland ist das...
Sind sie auch. Ja, und zwar, das läuft anders. Das läuft nämlich interessanterweise über die IT-Chefs der Kundenfirmen, die also in der Regel sich die direkt selber bestellen. Also ich war ja...
Du musst schon auf Amazon zukommen, dann, ja, um AWS zu kriegen, ne?
Genau. Ja. Und die kamen ja genügend Know-how. Wir hatten vorher wieder das Thema Cloud-Service aus dem Web. Braucht man da überhaupt noch Systemhäuser? Die holen sich das dann einfach. Die loggen sich da ein, holen sich den Account und schon haben sie Entwicklungsumgebungen oder halt Testumgebungen beispielsweise, um IT, die sie jetzt einführen möchten, schon mal auszutesten parallel. Das ist so ein Klassiker, wo man die in Anspruch nimmt auch. Und das läuft direkt ab. Das heißt, Systemhäuser, wenn sie nicht gerade beraten oder sich intensiv selber um eine Partnerschaft mit Amazon bemühen, an denen läuft dieses Geschäft vorbei und sind trotzdem in Deutschland marktführend. Das wurde mir immer wieder bestätigt auf Systemhäusern in dem Umfeld.
Und also ich denke, hört man mich?
Ja.
Ein sehr massiver Faktor bei Amazon Web Services ist schon auch, dass viele Entwicklerbuden auf AWS arbeiten. Das heißt, die bauen irgendwelche Software auf AWS-Basis und sobald sie die Software verkaufen, wie als Dienstleistung oder wie auch immer, hat das sofort ein Unternehmen das AWS mitgekauft, auf dem das gehostet ist.
Ja.
Das ist, glaube ich, schon ein sehr massiver Kanal, den die meisten Hersteller so überhaupt nicht sehen. Also so die klassischen Softwarehersteller. Oder die klassischen Hostinger.
Ja, ich meine, die ganzen Startups etc., die setzen ja
das fast setzen, alles das setzen auf sehr
Amazon
viele
Cloud Services Amazon, ja. Oder Amazon Web Services, weil die halt so extrem skalierbar auch sind. Und ich glaube, das ist auch einer der ganz wichtigen Punkte. Ich habe unlängst auch immer mit dem Martin Geier gesprochen und habe ihn mal gefragt, wo Amazon dann so den nächsten Schritt sieht jetzt, was ist denn das nächste große Ding in ihren Augen in diesem Bereich? Und da sagte er mir, wo die sehr stark dran arbeiten und sehr viel Techniker dran sitzen haben und Entwicklungsingenieure dran sitzen haben, ist das Thema Machine-to-Machine-Kommunikation. Also Stichwort Industrie 4.0. Weil er gesagt hat, es fallen einfach solche massenhaft Daten an, die es in irgendeiner, also Big Data im großen Stil an, die es gilt zu strukturieren, in die richtige Richtung zu leiten und so weiter. Und da sehe Amazon eben ein großes Geschäft in Zukunft für sich, weil sie sagt, die Industrie wird einfach immer vernetzter. Und was sie sogar schon heute schon machen, und da glaubt er, dass das einer der Punkte ist, warum Amazon dort auch sehr stark sein wird, ist, dass die es schaffen, diese ganze Infrastruktur, die dann dahinter steckt, die man braucht, um bestimmte Projekte oder bestimmte Sachen zu triggern. Also nehmen wir mal an, du hast bestimmte Maschinen, da sind Sensoren angebracht, da fallen ständig irgendwelche Messwerte raus. So, jetzt kann es ja sein, dass diese Messwerte nur tagsüber entstehen. In der Nacht ist einfach nichts, da steht die Maschine beispielsweise still oder es sind bestimmte Produktzyklen drin oder Produktionszyklen drin, wo mal sehr viel Daten anfallen und dann wieder ganz wenig. Dann sind die heute schon in der Lage, dem Kunden eine Infrastruktur anzubieten, die mitatmet. Also du kaufst nicht sozusagen für den größten Fall der Skalierung ein und sagst, das ist die größte Datenmenge, die bei mir anfällt und so skaliere ich das Ganze jetzt mal, sondern du kannst wirklich die etwas kaufen, was einfach ständig in Echtzeit sozusagen mitarbeitet. Und da sagt er, das ist so eine ausgefeilte Technologie, die hat auch irgendeinen Namen, ich komme jetzt gerade nicht drauf, ein Technologienamen, der da dahinter steckt, sagt er, das können halt andere einfach nicht, weil sie nicht diese Erfahrung haben. Mhm. Und da, das war für mich nochmal so ein Hinweis darauf, wie visionär die da in diesem Bereich auch unterwegs sind, also wie weit die da in ihrer Denke sozusagen schon sind und sagen, da werden in Zukunft in einigen Jahren noch ganz andere Sachen auf uns zukommen. Und das fand ich schon sehr, sehr, sehr interessant.
Ich finde halt sehr spannend in dem Kontext. Also, übrigens, das wird Cisco sehr freuen, also nicht freuen.
Nicht freuen, ja. Die hat da gerade sehr viel Geld in die Hand nehmen.
Ja, genau. Aber nochmal auf das Thema zurückzukommen, Deutsches Rechenzentrum, was ja auch quasi jetzt kürzlich, das war ja auch bei in den ganzen Channel-Medien, aber auch in den B2B-Medien sehr groß wurde das diskutiert, dass das ist halt noch ihre Schwäche. Ihre Schwäche ist quasi, dass gerade wenn es zum Thema Industrie 4.0 geht, da geht es um sehr viele, also gerade Deutschland, die Industrie, natürlich sehr viele unternehmenskritische und hochsensible Daten und mit Rechenzentren in Irland vielleicht oder eben weltweit verteilt, kannst du da nicht unbedingt punkten. Und das ist ganz klar noch der Vorteil, auch von solchen von Systemhäusern, die entsprechende Szenarien vielleicht nicht ganz so in der Preisklasse anbieten können, wie es Amazon.
Aber zumindest tut, lokal aber abgesichert.
Mit Private Cloud Modellen oder lokale Absicherungen hier punkten können. Und das hat Amazon jahrelang nicht gesehen. Das war wieder der Klassiker, dass halt diese US-Cloud-Unternehmen ihre Sprache gesprochen haben und nicht auf die deutschen Eigenheiten eingegangen sind. Und da werden sie jetzt möglicherweise dran schrauben. Aber ich glaube, da ist noch auf jeden Fall der große Nachteil in der ganzen Geschichte.
Moment noch zumindest.
Moment noch,
ja. Wenn sie diese Lücke noch irgendwann schließen.
Dann ich weiß nicht, ob sie die jemals schließen können, ganz ehrlich, weil sie halt als US-Amazon, also ich kann mir nicht vorstellen, also auch selbst wenn sie jetzt ein Rechenzentrum in Deutschland haben und anfangen wirklich, was ich mir nur sehr schwer vorstellen kann, ein traditionelles deutsches Systemhaus-Partnernetz aufzubauen, werden sie immer noch den Ruf eines von Amazon eben haben. Mhm. Amazon hat einfach in dem Kontext keinen guten Ruf, das muss man einfach sagen und muss man einfach klar.
Muss man auch wollen.
Ja, muss man
sozusagen.
Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass eine BMW ist in extrem Beispiel zu geht, was dass die Strukturierung im Kontext Industrie 4.0 ihrer Betriebe und ihrer Logistik angeht, auf Amazon setzt, auch nicht in 10 Jahren. Das kann ich mir nicht
vorstellen. Aber der Herr Geier hat mir ein anderes schönes Beispiel genannt. Vielleicht hat er das auf der Konferenz, wurde das vielleicht auch vorgestellt. Ich weiß nicht, da ging es ums Unternehmen Kercher. Kercher kennt ja da sicherlich jeder, Reinigungsmaschinen von industriellen Bereich bis runter in den Privathaushalt. Und der hat gesagt, da gibt es ein sehr spannendes Projekt oder schon laufende, bereits umgesetztes Projekt von der Firma Kercher, die ihr weltweites Verleihgeschäft komplett über die Amazon Cloud Web Service oder Amazon Web Services laufen lassen. Das heißt, ihre ganzen Servicepartner, die es weltweit gibt, die Maschinen verleihen, vom Hochdruckreiniger, Dampfstrahler, weiß der Teufel was. Das sind alle Produkte sozusagen erfasst und man kann jetzt automatisch erkennen, wie lange ist eine bestimmte Maschine schon gelaufen und nimmt die dann, bevor die jetzt an die Grenzen kommt, was weiß ich, die hat definiert 2 Jahre, kann man die vorher schon abziehen und dem Servicepartner vor Ort ein neues Gerät zukommen lassen, was er dann wieder verleihen kann. Und sowas kann man darüber beispielsweise abbilden. Ne?
Ja, ohne Frage, aber du hast das Stichwort weltweit gesagt. Ich weiß jetzt zum Beispiel, ich bin ja immer wieder eng bei Cancom. Ein anderes Beispiel ist Langenscheid, die den Bedarf hatten, ihre gesamte Medienlandschaft zu virtualisieren. Mhm. Und die haben sich zum Beispiel gezielt und bewusst für Cancom entschieden, das ist ein Referenzkunde, ein Private Cloud Szenario, weil eine Langenscheid natürlich
keinen Bock also drauf
das hat. Unternehmen, das sehr, da sehr traditionell denkt. Also ich will damit nur sagen.
Ja, gut, Kercher ist ein schwäbisches Unternehmen. Ne? Da ging es halt wahrscheinlich ums Geld.
Ja, das mag sein. Und du hast das Wort weltweit gesagt. Das
ja, ja.
Mich da, ich weiß nicht, aber also da sehe ich, wie schon gesagt, da sehe ich langfristig auch noch einfach, habe ich einfach da sehr große Bedenken.
Alex, du hast noch einen zweiten Punkt mit reingeschrieben, so viel ich weiß. Bechtle baut die globale Vernetzung aus. War das nicht noch ein Punkt von dir?
War nicht von mir, nein, aber.
War nicht von dir.
Wir können da gerne.
Wer hatte das reingeschrieben? Diskutieren?
Ich auch nicht, nein.
Ich auch nicht.
Oh. Klingt aber spannend, was du, Christian,
war das war's ich. Was kann da aber gar nichts großartig dazu sagen. Ich weiß gar nicht, was das für ein.
War das dann doch, wie ich?
Für ein Punkt war. Ich dachte, ja. Ich dachte, dass du es gewesen bist, aber, wenn wir da jetzt nichts dazu sagen können, dann lassen wir es auch sein. Außer das Thema hat jetzt gerade jemand auf der Pfanne.
Bechtle hat doch gerade die Vorstandsverträge verlängert.
Richtig, ja.
Das ist auch eine interessante Geschichte.
Ja. Genau, mit Michael Guschelbauer und dem E-Commerce-Chef Jürgen Schäfer.
Jürgen Schäfer, richtig, ja.
Ach, okay. Sie haben
Ach, die internationalen Allianzen, ja, das sind diese Kooperationen mit verschiedenen Unternehmen in ausländischen Märkten. Da geht Bechtle nicht über Akquisitionen ran immer, sondern über Kooperationsmodelle. Mhm. Und da hatten sie mehrere und das letzte war mit der Atea aus, wo sie sich skandinavische und die baltischen Märkte mit erschließen.
Okay.
Nee, das war schon von mir. Ich hab's jetzt so wieder hier. Ich wollte das einfach nur ganz kurz mal anreißen, dass quasi Bechtle da nicht schläft. Mal. Und du hast es ja auch schon gesagt, man geht hier über Kooperationen, in Deutschland kauft man ja. Und ich finde es auf jeden Fall schon sehr interessant, dass sich Bechtle europaweit, ist ja nichts Neues, aber sich europaweit Stück für Stück
mehr vernetzt
und ausbaut. Und
das erstmal im Rahmen von Kooperationen macht, was ja prinzipiell spätere Übernahmen auch nicht ausschließt. Kriegt man ja auch bei so Kooperationen mitunter erstmal ein bisschen mehr Einblick in gemeinsame Geschäfte, die dort entstehen können. Sehr interessant. Lass uns noch auf ein Thema zu sprechen kommen, das da heißt PC Fritz.
Von Bechtle zu PC Fritz.
Von Bechtle zu PC Fritz.
Also eine andere Liga.
Ja, in mehrerlei Hinsicht.
Eine andere Liga, ja. Wir hatten ja in vergangenen Episoden immer wieder mal drüber gesprochen gehabt.
Oh, da haben wir schon öfter
drüber. Und in Zeiten, als Damian hier noch auch als Mitpodcaster dabei saß, war Damian immer relativ zugeknöpft. Er hat gesagt, über dieses Thema spreche ich nicht.
PC Fritz?
Da sage ich nichts dazu. Da war er immer.
Da hat er irgendwie nie viel.
Da hat er immer relativ wenig dazu gesagt. Und jetzt mittlerweile glaube ich zu wissen, warum das so gewesen ist, weil Damian, denke ich, schon immer vermutet hat, dass dort nicht alles mit rechten Dingen zugeht.
Ja, das haben wir aber auch immer
vermutet. Wir haben es auch, aber
uns war es egal.
Und wir haben immer rumspekuliert. Damian wollte sich da jedenfalls nicht an dieser Diskussion beteiligen. Jetzt jedenfalls ist soweit, glaube ich, alles aufgedeckt worden.
Na, ob das schon alles ist, weiß ich ja nicht, aber es war schon ziemlich viel.
Ja, zumindest aufgedeckt worden ist, dass hier mit illegalen Kopien gehandelt wurde.
Ja. Ich finde, das ist ja, es geht ja noch weiter, Christian, es sind ja nicht nur mit illegalen Kopien, was mich an dieser ganzen Geschichte immer wieder erstaunt ist. wie dreist da vorgegangen wurde. Ne? Also es ist ja nicht so, dass da irgendwie die Geschäfte groß verschleiert wurden. Wenn man sich mal überlegt, zum Beispiel eine Kleinigkeit nur, ne? So die, wie man aufpassen muss, wenn man heute Bilder, wo man nicht die Urheberrechte hat, benutzt. Ein Kollege hat jetzt gerade ein paar tausend Euro zahlen müssen, weil er ein Foto aus dem Kontext irgendwie falsch für die eigenen Zwecke benutzt hat. Und die haben ja eigene Mitarbeiter praktisch erfunden, indem man ein Bild von einem wirklich lebenden Menschen, nehmen wir an von dir, irgendwo rauskopiert hat und da als Vertriebsleiter auf die PC-Fritz-Seite mit einem erfundenen Namen geklatscht hat. Das ist schon.
Im Ernst?
Ja. Ich gar nicht. Das haben die gemacht, ja.
Also die haben zumindest auch mit gefälschten Briefbogen bei einem polnischen Presswerk,
Die haben auch, die haben Mitarbeiter einfach erfunden, indem sie einfach die haben dann auch gegen geklagt, indem sie von Leuten, die ganz normal irgendwo gearbeitet haben, das Bild kopiert haben und als Vertriebsleiter auf die Webseite getan haben oder diese Niederlassungen, die immer diese, wo man schnell nachweisen konnte, ja, es ist eine Briefkastenfirma, da hat der eine Eigentümer von PC Fritz, der hatte mal eine Lena GmbH gehabt und der hat da ein Schmuckgeschäft oder ausgewiesen, oft in der gleichen Adresse auch ein Getränkeabholmarkt und das war ein reines Industriegebiet, wo klar war, da ist weder ein Schmuckgeschäft noch ein feiner Getränkemarkt. Also es wurde schon massiv dreist vorgegangen, ne? Und ohne diese Geschäfte zu verschleiern, das fand ich halt immer erstaunlich. Oder wie lange man dieses Geschäft noch am Laufen halten konnte, wenn wegen Kleinigkeiten sonst schon anders vorgegangen wird, ne?
Ja, wie man halt alle blenden konnte damit, ne? Ich meine, die Galionsfigur war ja dieser Mike Malik, dieser glatzköpfige Herr, der immer von sich behauptet hat, er sei sterbenskrank und hätte Krebs und hätte also nicht mehr lange zu leben. Also wo man auch diese Mitleidsnummer sozusagen ein Stück weit mit reingebracht hat und er ja jetzt später in einem Interview auch gesagt hat, ja, das hat man so ganz bewusst gemacht und es wäre sogar geschäftsfördernd gewesen. Ne? Also das ist allerunterste Schublade.
Wo seine Mama sich ja schon gemeldet hat. Ich glaube, bei der Bild-Zeitung war es und gesagt hat, dass der Junge Krebs hat, davon wüsste sie nichts.
Sonst wollte niemand glauben, ne? Irgendwie. Trotzdem hat man diese ganze Fassade und diese ganze Geschichte da so munter weitergemacht. Wahrscheinlich sehenden Auges, irgendwann wird das uns alles um die Ohren fliegen, aber wir werden mal schauen, dass wir unsere Schäfchen da noch in das Trockene bringen. Und in dem Zusammenhang ist ja ganz interessant, dass ja einer der Hintermänner, oder derjenigen, die, ja, oder Drahtzieher von PC Fritz. Oder
Finanzierer.
Finanzierer, jedenfalls einer, der da wahrscheinlich viel Geld damit verdient hat. Der nennt sich Firat Kaczak. Ich hoffe, ich spreche diesen Namen richtig aus.
Bestimmt. Ist das nicht der Chefredakteur auch von diesem Online-Magazin? Nein.
Nee.
Da gibt's ja auch so einen, der bei... Ja.
Nee, aber dieser Firat Kaczak, und da gibt es eine ganz interessante Webseite, die heißt tarnkappe.info. Die hatte 2013 bereits einen Artikel veröffentlicht, der dort lautet PC Fritz Doppelpunkt diplomatische Immunität für Firat Kaczak. So, da bin ich jetzt die letzten Tage mal bei der Nachrecherche ein bisschen draufgekommen. Und zwar hat dieser Mensch, also dieser Herr Kaczak, der als Berater in Anführungszeichen von PC Fritz gilt, sich offenbar schon längere Zeit darum bemüht, die Bekleidung eines Amtes als Honorarkonsuls zu bekommen, um damit ein Stück weit eben Immunität zu erlangen und hat dazu insgesamt ein gutes Stück über 50.000 Euro an die Botschaft von Vanuatu in Brüssel bezahlt, um dort aufgenommen zu werden. Das Ganze wurde natürlich wieder dementiert und sei alles nicht wahr und so weiter und so fort. Es gibt aber ein anderes Blog, in dem man da geht's, glaube ich, um Yachten oder etwas. Und da sieht man jedenfalls auch ein Bild von diesem Herrn, also von dem Herrn Kaczak, zusammen mit dem dort Botschafter, Shake Hands, ja, und man kennt sich also auf alle Fälle, ja. Also schon interessant, mit welcher Liga da sozusagen gespielt wird und ja, dass man da also sogar so versucht, über solche Sachen sich nicht zu stellen zu müssen und hofft da unbeschwert davon zu kommen. Ne? Tja, mal schauen, wie das da weitergeht.
Der Hoeneß hat auf solche Taktiken nicht zurückgegriffen.
Nein, der hat gesagt, dann gehe ich halt nach Landsberg, ne? Richtig.
Ja, ankappe.info.
Der beschäftigt sich schon länger mit diesen PC-Fritz-Geschichten. Ja. War da immer einer der ersten, die darüber berichtet haben.
Kanntest du die vorher schon?
Ich folge dem Herausgeber von Tarnkappe auf Twitter und da hat er immer schon Lars, den Nachnamen habe ich jetzt. Mhm.
Okay. Tja, also jedenfalls mal ein Zeichen dafür, solche Sachen passieren im Channel immer wieder oder passieren immer wieder in der Branche. Sowohl in der Vergangenheit, also auch vor PC Fritz gab es da schon ähnliche Fälle oder Betrugsmaschen.
Ja, ja.
Und wir können wahrscheinlich auch in Zukunft wieder mit was Ähnlichem rechnen.
Ja, es geht halt immer gleich um so viel Kohle.
Ja, also kommt
und wieder irgendeiner um die Ecke. Und wo es um so viel Kohle geht, dann das verdirbt den Charakter.
Ja. So, was haben wir noch bei uns draufstehen? Lass uns mal sehen. Acer mit neuem Chairman, da kann ich wenig dazu sagen.
Da kann ich zumindest ein bisschen was zu sagen.
Dann sag doch mal ein bisschen
was also, dazu. Also, ein bisschen was dazu. Bei Acer ist gerade die Meldung gekommen, dass Acer einen neuen Chairman kriegt. Der sagte mir allerdings auch nichts. Es geht aber darum, dass sich der Unternehmensgründer, der sich sehr stark eingeschaltet hatte ins Tagesgeschäft.
Ja.
Stan Schill, der ja schon im fortgeschrittenen Alter ist, ich glaube, der ist über 80, jetzt sukzessive wieder aus dem Geschäft zurückzieht. Mhm. Die hat eine Aufsichtsratssitzung, es wurde beschlossen, es gibt einen neuen Chairman. Stan Schill tritt da zurück. Es gibt einen neuen Vorsitzenden des Vergütungskomitees. Und es gibt eine Personalie, die uns in Deutschland doch mehrfach in mehrfacher Hinsicht betrifft. Insofern als EMEA-Chef Oliver Ahrens tatsächlich, und viele kennen den ja noch aus seiner Funktion als Deutschlandchef ganz früher, tatsächlich wieder nach Asien zurückgeht. Der war zwischendrin schon mal Chef fürs China-Geschäft und wird jetzt fürs asiatische Geschäft der Zuständige. Das heißt, das sind Leute aufgerutscht, weil der Unternehmensgründer aus dem Operativen wieder rausgeht.
Aber einen offiziellen Titel haben wir noch nicht für ihn dann, ne?
Das gab.
Weil es war ja noch keine offizielle
Verlautbarung. Ich habe noch keine Pressemitteilung gesehen, wobei die eigentlich Head of Pan-Asia Pacific Region, das ist ein windelweicher Titel. Das kann noch nicht der endgültige sein. Aber ich denke, damit ist halt diese ganze Restrukturierung bei Acer wieder einen Schritt weiter Richtung endgültiger Struktur. Mhm. Also ich werte das als ein durchaus positives Zeichen. Es gibt einen neuen EMEA-Verantwortlichen, Luca Rossi. Der war auf EMEA-Ebene bis jetzt schon fürs Produktgeschäft verantwortlich. Der übernimmt jetzt die Gesamtverantwortung. Was das bedeutet, weiß ich aber noch nicht. Da habe ich noch nicht wirklich mit so vielen Betroffenen dazu gesprochen. Ich denke, bei Acer kehrt jetzt so sukzessive wieder Ruhe ein. Die Zahlen werden ja besser, der Aktienkurs hat sich stabilisiert. Also es sieht schon alles ganz gut aus.
Sicherlich nicht ganz einfach gewesen, ja.
Was definitiv ein großer Umbauprozess ist, der jetzt an der Spitze irgendwie so langsam abgeschlossen wird. Das heißt aber noch gar nicht unbedingt, dass die Veränderungen bis ins Detail schon in den Ländern angekommen sind.
Ja.
Ich denke, da gibt's noch einiges zu tun. Ich denke, da ist aber viel Potenzial da.
Gut. So, genau. Kollegen, schaut doch mal auf den Themenplan. Ist da noch etwas dabei, wo ihr sagt, da
sollten wir auf alle Fälle mal noch drüber sprechen? Ich hätte ein Thema, das steht da nicht drin, aber das hat mit Acer auch unter anderem was zu tun. Und zwar, Markus, du hast doch geschrieben, dass die PC-Verkäufe, PC- und Notebook-Verkäufe deutlich nach oben gehen. Und man liest das auch wirklich überall. Es ist unter anderem auf der DigiTimes eine Studie rausgekommen, dass Acer und HP bis im Mai bis zu 60% mehr geschippt haben. Wir sehen, dass die großen sämtlichst Lieferprobleme haben bei Notebooks, interessanterweise auch bei Desktops. Mhm. Zum Teil monatelange Pipelines, was es ja schon seit, ich glaube, seit einem Jahrzehnt nicht mehr gegeben hat oder so.
Ja.
Die Märkte waren ja immer geprägt von massiven Produktüberhängen. Einmal finde ich es interessant, das zu vermerken. Und einer der Treiber ist definitiv die Windows XP Abkündigung. Da wird wahnsinnig viel gemacht. Und die Händler, mit denen wir in letzter Zeit gesprochen haben, das waren doch eine ganze Menge, klagen nicht über wenig Geschäft. Die sagen, es geht unheimlich viel ab. Der Markt ist richtig stark.
Jetzt abseits der XP-Geschichte.
Tut sich was. Auch abseits der XP-Geschichte. Also generell starker B2B-Markt, erheblich starke XP-Replacements, und das PC- und Notebook-Geschäft ist wieder da.
Das waren die Kontextzahlen, Christian, du hast es angesprochen. Die, über die deutsche Distribution wurden in den ersten 8 Wochen des 2. Quartals, das ist ja noch nicht ganz zu Ende, 36,1% mehr PCs verkauft als im Vorjahresquartal.
Mhm.
Das ist schon satt. Mhm. Vor allen Dingen Desktops mehr als Notebooks, also das ist wirklich ein Revival vom Desktop. Und fast alle Hersteller haben über einen Channel zugelegt, vor allem HP, Lenovo, Fujitsu, Acer, Asus wird angeführt. Da nennen sie leider keine genauen Zahlen, inwieweit die zugelegt haben. Wird nur kontestiert, dass die massiv zugenommen haben.
So, jetzt pass auf, meine spannende Frage hier ist, okay, das ist so. Aber glaubt ihr, dass der Markt damals wieder in Ordnung ist? Alles gesund, super und es geht so weiter wie bisher?
Nein, es sind ja erstmal ist ja ein niedriges Niveau vom Vorjahresquartal schon mal, ne? Mhm. Das war der totale Einbruch. Es wird irgendwann sicherlich das haben wir auch alle schon gesprochen, eine Bottomline geben. Du brauchst Desktops oder viele brauchen den oder ein PC, ob es ein Notebook oder Desktop ist. Das hat sich ja schon abgezeichnet, dass die ersten Meldungen, das Tablet verdrängt den PC im Businessumfeld sicherlich nicht zutreffend ist. Mhm. Insofern wird es da ein Grundrauschen immer geben. Und das ist vielleicht jetzt, wie auch IDC und einige andere gesagt haben, das Grundrauschen, mit dem man dann das für die nächsten Jahre rechnen kann. Das ist so ein
Ist halt jetzt auch ein starker Peak einfach wegen.
Ja, schon, oder?
Ja, denke ich schon auch.
Das heißt, wer sich jetzt zurücklehnt und sagt, hey, geht doch, machen wir weiter wie bisher, vielleicht besser nicht machen.
Nee, da würde ich mich nicht allzu stark drauf verlassen. Das wird sicherlich auch irgendwann auslaufen, aber ich meine, das ist ja nachvollziehbar ein Stück weit, dass diejenigen, die noch XP-Rechner im Einsatz haben, nicht sagen, da bügeln wir jetzt ein neues Betriebssystem drüber, weil da sind die Kisten einfach zu alt, sondern die schmeißt man halt raus und schafft sich dann was Neues an, ne?
Es zeigt so ein bisschen, wie groß der Investitionsstau tatsächlich gewesen ist bei den Unternehmen.
Ja, der war erheblich.
Hat ja irgendwie vor ein paar Jahren aufgehört, neu anzuschaffen, beziehungsweise nur noch zu ersetzen, was kaputt ist.
Ja, gut. Und
absolut.
Halt auch ein Zeichen dafür, wie stabil und offensichtlich zufriedenstellend XP in den verschiedensten Situationen auch gelaufen ist.
Ne? Ja.
Und erst mit der Abkündigung kein Support mehr und der Gefahr, dort jetzt Sicherheitsprobleme zu bekommen, führt dann dazu, dass die dann das Zeug auch rausschmeißen.
Ja. Also, der Herr Schickram sagt gerade im Chat, 27% sind heute noch auf XP.
Ja, schau mal an. Da ist schon noch einiges abzuarbeiten.
Ja. So. Ja gut, und wenn die Hersteller jetzt nicht lieferfähig sind, dann hast du ja noch Pipeline-Stau ohne Ende.
Ja.
Bin mal gespannt, wie sich die Produktionsmengen erhöhen. Weil jetzt ist man doch endlich hergegangen gewesen, hat die Produktionslevel in etwa dem Bedarf angepasst gehabt.
Jetzt kann natürlich leicht sein, dass das wieder überspannt wird.
Oh, hör auf.
Weil sie alle die Kapazitäten enorm hochfahren. Nächstes Jahr dann wieder mit so einer
Notebook-Schwemme da sitzen.
Richtig, ja. Und das Zeug dann da wieder überall rumliegt und keiner dann mehr haben will und der enorme Preiskampf dann wieder anfängt. Eigentlich können wir damit rechnen, Andreas. So, die Erfahrung lehrt es ja eigentlich, oder?
Die Erfahrung lehrt, dass die Menschen sehr schnell lernfähig sind, wenn es in diese Richtung geht.
Ja.
Hey,
genau.
Hab was gelernt. Das in die andere eher weniger.
Ja, das denke ich doch auch. Das denke ich doch auch. Also, kann man durchaus rechnen. Gut, ja, war ein guter Punkt. Ja, sonst noch Themen, über die ihr sprechen wollt, die ihr nicht eingetragen habt oder was sagt da, wolltet ihr nochmal drüber sprechen?
Hat eigentlich jemand über die Techdata-Zahlen berichtet?
Nein.
Die rausgekommen sind?
Nee, ich habe die noch nicht mal angeschaut.
Der Report ist gekommen, das Filing kommt ja immer ein bisschen später.
Mhm.
Das kam Anfang Juni.
Da gab's ja diese ganze Geschichte da mit Skandinavien noch, ne? Was kann denn
mit haben? England?
England, richtig.
Ja. Mit England. Und es kocht immer noch eine Geschichte in Spanien. Und ganz böse Zungen sagen ja, der Europachef ist ja aus Spanien nach England übergesiedelt.
Aha.
Und in Spanien gibt es ja immer noch so eine Mehrwertsteuergeschichte, die die schwebend ist und noch nicht abgeschlossen. Und ganz böse Zungen, oder die zumindest kurz vorm Abschluss steht oder was, und ganz böse Zungen sagen, der wäre nach England übersiedelt, damit er in Spanien nicht in die Haftung genommen werden kann. Das ist aber ganz böse.
Sehr spekulativ.
Also das ist, nee.
Aber was sagen die Zahlen denn?
Die Zahlen sagen Rekordquartal, was den Umsatz angeht.
Leichter Rückgang beim Betriebsergebnis.
Das ist die Tür, oder?
Genau, beim Umsatz deutliche Steigerung von 6,1 auf 6,7 Milliarden weltweit im ersten Quartal. Betriebsergebnis Rückgang von 17,7 auf 13,4 Millionen. Mhm. Das ist, 13,5 ist gerundet, ist nicht wirklich zufriedenstellend. Mhm. Und es scheinen die Preise doch dramatisch verfallen zu sein.
Gibt's irgendwo Marge, Nettomarge?
Man müsste das mal ausrechnen.
Interessant finde ich jedenfalls das Statement von Bob Dukowski von dem CIO von Techdata. Er hat gesagt, die viel hatten wir gerade drüber gesprochen, Desktop, PC, Notebook oder Tablet, was setzt sich durch? Hat er mehr oder weniger gesagt, das ist uns egal. Wir haben alles im Angebot und müssen uns nicht überlegen, wer das Rennen macht.
Sensationell. Wir haben von allem reichlich auf Lager. Ja. Wobei sie haben die Lagerreichweite leicht reduziert und
Aber wir haben noch ein Thema hier draufstehen, Christian. Ein anderes, weil du es gerade angesprochen hast. Mhm. Dann wird ja auch ein Kreis, wir haben ja angefangen mit Fußball. Ja. Man hat ja in der Schule so gelernt, das Thema, mit dem man im Aufsatz angefangen hat, das greift man zum Schluss nochmal auf. Ne?
Sehr gut,
ja. Und zwar steht hier ja noch eine Prognose von Microsoft, dass Brasilien Weltmeister wird. Ich habe es nicht eingetragen, das steht hier.
Das war die Schattenredaktion.
Ja. Und zwar ein Microsoft-Forscher, heißt er in den Medien. Ich weiß nicht, ob der gute Mann jetzt Angestellter ist von Microsoft, wahrscheinlich eher nicht. Das ist ein Ökonom, der hat eine Big-Data-Methode für die Fußball-Weltmeisterschaft. Die ist auch in Echtzeit. Ich rufe gerade mal die Seite auf. Predictwise.com/World Cup. Da füttert er die Webseite auch dauernd mit den neuen Daten. Sprich, wenn jetzt ein Spieler verletzt ist, hat das Einfluss auf die Prognose. Und der hat ja vorausgesagt, dass Brasilien Weltmeister wird. Deutschland liegt auf dem 4. Platz nach seiner Prognose. Oh. Also der hat dann die Verletzung von Marco Reus hat dann Deutschland etwas nach hinten geworfen. Also der schmeißt, wie Big Data üblich, da wird alles in einen großen Pott geworfen und dann kommt
irgendein Algorithmus daher.
Kommt ein Algorithmus her und das wird ausgerechnet. Also Brasilien wird Weltmeister vor Argentinien, Spanien, hat er noch vor der WM gesagt. Also das wird jetzt ja hoffentlich dann auch...
Das muss
ich
mal korrigieren.
Ja, das muss auch korrigiert werden jetzt. Da brauchst du nicht mal Big Data für. Nee.
Das sagt einem der klare Menschenverstand. Ja, ich bin immer ein bisschen skeptisch bei solchen Tools, weil da nie so klar ist. Die sagen zwar immer, da fließt dieses oder jenes ein, aber du erfährst ja nie, wie das gewichtet wird und wie das miteinander verrechnet wird und so weiter. Das
aber er hat auch gesagt, WM ist schwer vorherzusagen, weil die halt alle 4 Jahre stattfindet. Sport sei prinzipiell, finde ich interessant, extrem vorhersehbar. Also ein dauerhafter Ligabetrieb, da kannst du dauernd mit Daten füttern. Mhm. Aber WM ist halt alle 4 Jahre, da passiert in den Jahren dazwischen
nie. Viel. Da passiert einfach viel und ich halte es auch immer dann ein bisschen vermessen, wenn man da dann in solche Sachen dann auch immer noch historische Daten reinkippt und dann die Weltmeisterschaften seit 1936 rückblickend betrachtet, wer da mal gegen wen gespielt hat und wie oft sie gewonnen und verloren haben, da kannst du ja sagen, so what?
Ja, das ist total egal. Es hat aber anscheinend auch Einfluss, wenn du die Engländer anguckst, die verlieren seit 100 Jahren immer die Elfmeterschießen. Es sind ja immer neue Spieler und der Opa hat vielleicht mal einen Elfmeter verschossen.
Ja, das ist aber erstaunlich,
das führt dann dazu, dass der auch weiche Knie am Elfmeterpunkt hat, wenn er jetzt anläuft. Also anders kann sich das ja nicht erklären.
Ja, das ist insofern. Manche Dinge kann man da schon ableiten, das stimmt. Das ist richtig. Ja, genau. Gut. Das war, glaube ich, der letzte Punkt jetzt so auf unserer Themenliste drauf. Und Wir können übergehen noch zu den Picks. Hat jemand noch was mitgebracht? Möchte jemand noch ein Produkt, ein
ich hab was gekauft.
Dienstleistung oder sonst
irgendwie ich hab was,
etwas
was,
was gekauft?
Ich hab, empfehlen. Denk, du kaufst nichts mehr. Ich kauf doch so gut wie nie was, aber ich habe neulich echt was gekauft.
Mit dem Amazon-Handy, nein.
Nein, tatsächlich in einem Geschäft. In einem Geschäft. Und zwar in Hamburg, in Hamburg auf so einem Laden, an so, in so einem Laden am Schulterblatt. Die verkaufen Quartetts. Kennt ihr Quartetts
noch? Autoquartetts, natürlich.
Autoquartett, Vierzylinder, ja. Stich und so.
Genau, und 5800 Umin.
Umin, genau.
Ich wusste noch nicht mal, was Umin sind, aber.
Scheißegal.
Scheißegal, Hauptsache hoch, ne?
Und es gibt so eine Firma, die machen, die nennt sich Weltquartett. Aha. Die machen verschiedenste Quartetts. Ich habe mir gekauft ein Quartett mit Marienerscheinungen. Das steht dann so, Moment, ich muss euch das
Marienerscheinungen
echt mal zeigen.
Das ist ja interessant.
Es geht, also es ist wirklich interessant. Da stehen dann so Dinge drauf wie in La Salette in Frankreich gab es eine Marienerscheinung am 19.09.1846. Zwei Zeugen, eine Erscheinung, Zeitraum 45 Minuten, Wunderheilung größer 100, Pilger jährlich 300.000 Stich, vom Kategorie vom Vatikan anerkannt. Und dann gibt's auch so.
Also da spielt man dann gegen, also da spielt man dann gegeneinander, dass man sagt, welche Marienerscheinung war früher oder.
Ja, zum Beispiel.
Wo sind mehr Leute geheilt worden? Zum Beispiel worden?
Pilger jährlich 500.000. Ja, Zaitun in Kairo ist aber nur vom koptischen Papst anerkannt.
Ja, dann.
Das ist natürlich ganz doof.
Aha.
Auf jeden Fall, und das Interessante ist, das ist ein Quartett aus einer ganzen Serie von Quartetts. Es gibt zwei Quartetts über die größten und schlimmsten Diktatoren. Es gibt ein Quartett über Tankerunfälle und überhaupt Unfälle mit Öl. Und es gibt ein Quartett, die heißesten Atomkraftwerke auf dem Planeten. Ich fand die ganze Serie interessant.
Ja.
Weltquartett heißt das. Kann man ja mal googeln. Es gibt auch ein Krankheiten- und Seuchenquartett. Also es gibt
das ist
recht, ein recht interessante dafür. Sachen. Und die machen interessanterweise auch als Werbung eine Postkartenserie. Mhm. Ich habe einem guten Bekannten aus der IT-Industrie und hier Grüße an Udo, so mal eine Postkarte mit den von so einem Atomkraftwerk geschickt. Also es ist wirklich schöne Geschichte, schönes Marketing dazu. Ob die online sind, keine Ahnung. Man müsste das mal mit dem Google-Handy fotografieren.
Also wenn's ja da noch mehrere
mit dem Amazon-Handy.
Mit dem Amazon-Handy, ja, natürlich.
Wenn es noch mehrere solche Sets gibt, Andreas, ist es ja ein probates Mittel, diese mal auf die Wunschliste.
Mal auf die Wunschliste zu setzen.
Von Channelcast bei Amazon zu setzen.
Richtig. Übrigens,
Weltquartett.de. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Zuhörer, der das dem Andreas auch noch schenken möchte.
Genau. Weltquartett.de, die übelsten Diktatoren der Welt. Drei Serien, noch mehr Diktatoren, weitere üble Diktatoren.
Den beiden hinzugekommenen Kollegen noch sagen, dass wir eine Amazon-Wunschliste haben, wo ihr also Sachen, die ihr gerne hättet, jetzt für uns alle zusammen oder auch selbst eintragen könnt. Ja. Und die Hörer, die sagen, okay, wir lassen euch das mal zukommen, die können es dann einfach für uns shoppen und zuschicken. So, genau. Sind wir schon in den Genuss von Haribo.
Naschmäusen waren das, oder?
Genau,
oh ja, das so waren Mäuse, Mäuse. Schlimme Geschichte.
Genau, so gleich mal irgendwie 2 Kilo oder was das gewesen sind. Also da ist schon das ein oder andere auch eingegangen und ja, diese Wunschliste, die existiert also auch nach wie vor und ist auf unserer Webseite www.channelcast.de zu finden, der Link, und da kann man mal ein bisschen stöbern und wenn einer sagt, wir finden toll, was ihr macht, dann kann man uns da auch gerne eine Kleinigkeit davon kaufen.
Genau.
Freuen wir uns
auf. Ich bin mal gespannt, ob man die auf Amazon kaufen kann. Weil die Bestelladresse ist bei hafenschlammrecords.de in Hamburg.
Also die Amazon-Wunschliste erlaubt mittlerweile auch, dass dort Produkte aufgenommen werden können von Drittanbietern, die selber nicht im Programm haben.
Interessant.
Ja. Kannst du dort trotzdem irgendwie mit reinpacken.
Ich schaue mir das mal an.
Das geht ganz gut.
Also ich habe auch nichts gekauft die letzten 4 Wochen. Die Alten kaufen ja nichts mehr. Der Alex hat sicherlich noch ein paar Kaufempfehlungen, weil die jungen Leute, die konsumieren ja so viel. Ich habe aber noch die House of Cards, die 2. Staffel geguckt. Ich bin ja ein Serienjunkie und die kann ich wirklich nur empfehlen. Ist aber erst ab 4. September, ich habe gerade mal bei Amazon geguckt, im Handel erhältlich. Also mit Kevin Spacey.
House of Cards ist doch eine Eigenproduktion von Netflix, oder?
Glaube ich, ja.
Ach so, okay.
Ich glaube, das ist eine Netflix-Produktion.
Die ihr jetzt auch irgendwann in diesem Jahr hier startet.
Hat einer von euch schon Netflix?
Die starten ja erst in diesem Jahr.
Man kann sie in Deutschland schon die ganze Zeit kaufen. Man muss so tun, als
sicher, wäre
man
nicht Netflix in Deutschland. Sicher, dass Netflix ist, nicht HBO?
Ich glaube Netflix,
ja. Ich glaube auch Netflix, ja. Das war eine der Serien, die sie exklusiv gedreht haben, ne?
Ein Bekannter von mir hat Netflix. Du
brauchst halt einen, musst halt einen VPN an den Start bringen.
Brauchst irgendwie, ja.
Dass halt deine Geolocation verschleiert wird.
Wir
hören dich überhaupt nicht. Du musstest auch mal dein Kabel einstecken vielleicht in das Headset. Das ist durchaus hilfreich.
Wir sind hier noch nicht auf Funktechnik. Die jungen Leute immer haben Ideen.
Zack, jetzt hat's geknattert und geknickst. Jetzt,
Autsch.
Jetzt dürftest du online sein.
Nee, noch nicht wieder.
Willst du machen?
Ja, komm, bevor du hier.
Jetzt.
Ja, genau.
Ja, so jetzt.
Jetzt.
Ja, ja, dann würde ich nämlich auch noch gerne mein Pick noch vorstellen.
Ja, gerne.
Der kann man leider nicht bei Amazon bestellen, aber der ist tatsächlich jetzt mal Eigenwerbung. Wobei ich keinen Verkauf hier betreiben möchte, denn ich veranstalte mit meiner Firma ein Event am 9. Juli über den Dächern Münchens. Es nennt sich MS Weitblick. Das ist quasi im 13. Stock auf der Dachterrasse eines Gebäudes in der Nähe vom O2 Tower. Und was wir veranstalten, ist eine Veranstaltung, der sich an den Channel wendet, an Systemhäuser. Und hier geht es darum, dass wir einfach vorstellen wollen, weil wir festgestellt haben, dass die Kommunikation von vielen Unternehmen, gerade die in der Außenwirkung, nicht state of the art ist. Also alleine, wenn man sich die Homepages anguckt oder eben auch, wie sich Firmen, wie technisch sich Firmen verkaufen und dabei zum Teil die Zielgruppen verfehlen, dass man das mal ein bisschen sich erfahren kann, wie man sich hier modisieren kann, also wie man eine modernere Kommunikation aufbauen kann. Und wir haben das Ganze als Workshop gestaltet, also nicht als Werbe- oder Verkaufen, sondern eher Hilfe zur Selbsthilfe. Also gibt es Tipps für Systemhäuser, welche Elemente zu einer guten Homepage gehören, wie man gute Kommunikation fährt, indem man seinen Content eben spannend gestaltet, indem man Ratgeber gibt, indem man auch auf visuellen Content setzt, aber eben nicht einfach jetzt wild irgendwelche Firmenvideos macht, sondern eben sich auch Gedanken macht, in welchen Formaten und wie die aussehen und wie die quasi zielgruppengerecht dann auch in die Öffentlichkeit zu bringen sind. Und was wir geben möchten, ist eben quasi auch Social Media ist da mit dabei, inwieweit es überhaupt natürlich auch Sinn macht und wo es Sinn macht und auf welche Weise es Sinn macht. Und wir geben quasi einen Ausblick, einen Rundblick an einem Nachmittag von 14 bis 19 Uhr. Wir haben einen interessanten Gastsprecher gewonnen, nämlich den Marketingchef vom Münchner Schicki Club P1.
Ja.
Ja. Das Ganze klingt
jetzt. Die haben eigenen Marketing.
Ja, die haben eigenen Marketingchef. Da ging es mir eigentlich eher darum, dass wir den eingeladen haben, weil die Firma ja, weil der ja nach wie vor so immer noch mit die Gefragtesten sind in München. Und wie man das eben schafft, weil ja doch auch die Veranstaltungsbranche in Strukturwandel, wie jetzt eben auch die Systemhausbranche in Strukturwandel durchlebt, wie sie es eben geschafft haben, immer noch als Marke so wertvoll gesehen zu werden. Und wir haben auch noch das Thema Apps mit drin. Da ist auch noch jemand mit dabei, die quasi berichten, wie man Apps für in Systemhäusern einsetzen kann, also entweder zu eigenen Präsentationszwecken oder eben auch an Kunden über White-Labeled diese Lösungen mit anbieten kann. Und uns geht es eben wirklich um Hilfe zur Selbsthilfe. Das betone ich immer wieder, hier ist ein Workshop, wo wir nichts verkaufen wollen, sondern wo wir einfach den Unternehmen die Strukturen beibringen wollen. Wer sich dafür interessiert, kann einfach mal auf unsere Homepage www.evernine.de gucken. Und da haben wir dann das Event mit der Agenda und den Gastsprechern beschrieben. Hinterher gibt es noch Grillen. Das Ganze kostet den ganzen Tag oder den ganzen Nachmittag inklusive Getränken und Barbecue 55 Euro. Also ich glaube, das ist
quasi Selbstkostenpreis.
Genau, so haben wir es auch angesetzt. Mhm. Hintergrund ist natürlich der, dass wir ganz einfach unsere Firma auch ein bisschen bekannter machen wollen. Und uns eben sehr viele Systemhäuser auch angesprochen haben, ob wir nicht sowas mal machen wollen. Und das hat sich jetzt angeboten.
Gute Idee.
9. Juli ist das Ganze, genau.
Okay,
in München. Genau, von 14 bis 19 Uhr. Und an dem Tag ist auch noch WM-Halbfinale. Und wir machen hinterher noch, das ist erst ab 22 Uhr. Aber wer so lange ausharrt, machen wir noch Public Viewing hinterher.
Ja, genau. Sehr gut.
Habe ich auch noch das untergebracht.
Super.
Jupp.
Ich habe auch noch einen Pick mitgebracht, beziehungsweise zwei. Heute mal zwei Apps, die ich sehr interessant finde und dem einen oder anderen vielleicht gefallen könnten. Die eine heißt FlightRadar24. Die kennt vielleicht der eine oder andere von euch? Nein?
Ich glaube, die hat sie schon dabei, oder?
Nee.
Nicht?
Nicht, dass ich wüsste. Du kannst aber die vergangenen 37 Folgen mal durchhören.
Mach mal.
Das ist eine App, die in Echtzeit anzeigt, welche Flugzeuge derzeit über unseren Köpfen kreisen und wo sie gerade entlang fliegen.
Ja,
hoch interessant. Also man kann es mir wieder nur mal vorstellen, weil die das auch immer sehr stark überarbeitet haben. Ich halte es hier mal hoch, dann können die Kollegen das auch sehen. Also das sind die ganzen Flugzeuge, die gerade so hier unterwegs sind. Und man kann also jedes beliebige Flugzeug antippen, bekommt dann ein Bild zu dem Flugzeug, bekommt in Echtzeit angezeigt, wie hoch es gerade fliegt, in welcher Geschwindigkeit es gerade fliegt, welche Route es hat, wo es hinfliegt, was der Zielflughafen sozusagen ist und wo es auch gestartet ist. Und also das ist einfach wirklich für diejenigen interessant, die sich so ein bisschen für das Thema Fliegen interessieren und für Flugzeuge interessieren.
Ja, das ist eine total spannende.
Kann man das einfach sich wirklich mal anschauen. Man sieht auch so schön die Flugkorridore, wo die hier entlang sausen. Und schon unglaublich, wenn man da mal so einen Blick drauf wirft, das ist jetzt hier gegen Mittag, wie viele Flieger da in der Luft sind. Ne? Das ist schon wirklich brutal. Also das kann ich empfehlen. Gibt's auf alle Fälle für iOS. Kostet meines Wissens nach nichts. Und wenn dann nur einen geringen Preis. Und das zweite, was ich vorstellen wollte, ist ein Produkt, was dann wahrscheinlich eher für den Markus interessant ist. Dasselbe gibt es auch für Schiffe.
Okay.
Das heißt Marine Echt? Traffic
das ist interessant.
Weltweit. Hier sieht man also vom großen Containerschiff bis hin zum kleineren Fischkutter jedes Schiff, das hier rumschwirrt.
Sind Piraten auch eingetragen?
Gute Frage.
Mit so einem Totenkopf drauf, dann klein. Ja.
Wie die hier so. Ja, genau. Es macht natürlich jetzt wenig Sinn, wenn ich sage, geh mal hier nach München, weil wir haben relativ wenig Schiffsverkehr hier. Aber man könnte jetzt hier zum Beispiel mal nach Flensburg und so in die Gegend schauen, was da dann Schiffen gerade unterwegs ist.
Boah, das ist ja echt spannend.
Und sieht also auch in Echtzeit, mit wie viel Knoten das unterwegs ist, was es geladen hat, von welchem Hafen es kommt und wo es anlegen wird.
Die werde ich mir mal zulegen.
Und die ist, glaube ich, für Leute, die an der See wohnen, oder ein Faible haben für Schiffsverkehr. Ganz interessant.
Ich habe jetzt ja schon die Gezeiten-App, Christian, wo ich dann immer sehe, wann Ebbe und Flut ist. Das sind ja auch wichtige Informationen.
Absolut, ja.
Das stimmt. Oh, die hätte ich mal im Urlaub gebraucht.
Die Ebbe Flut.
Auf der Halle. Na, die Ebbe Flut war da angeschrieben. Dann brauchtest du nicht aus dem Fenster gucken, stand da auf dem Zettel. Aber hier, das sind tatsächlich, ich schaue hier gerade hier Hallig-Gröde, wo ich gewesen bin. Hier fährt zum Beispiel gerade die MSC Adler. Und das hier könnte die Hauke Heinz sein, tatsächlich.
Die App in München für die S-Bahn, die gerade unterwegs ist, die ist ja bekannt, ne?
Aber die kennen wir, ja. Also die kenne ich zumindest. Da kann man in Echtzeit sehen,
wie die S-Bahn. Hier ist die Rungholt unterwegs, sensationell.
Bitte?
Hier ist die Rungholt unterwegs, das ist super.
Siehst du?
Diese App hätte ich gebraucht.
Naja.
Wow.
So, das waren meine beiden Picks noch für die Sendung heute, die wir jetzt auch dann abschließen. Vielleicht am Schluss noch für alle Hörer, die uns bis hierher gefolgt sind, noch ein paar zusätzliche Informationen zu Channelcast. Vor allen Dingen für diejenigen, die Channelcast möglicherweise das erste Mal hören und jetzt sogar hier am Ende der Sendung anbelangt sind. Ihr könnt uns abonnieren. Das geht am leichtesten über iTunes. Dort sind wir als Podcast verzeichnet und dort kann man uns abonnieren. Und jedes Mal, wenn eine neue Episode erscheint, wird es dann automatisch heruntergeladen, entweder auf den Rechner oder auf das Smartphone. Bei den Apple Smartphones, also sprich iPhones, gibt es bereits eine eingebaute Podcast-App, die es auch erlaubt, dort einfach nach uns zu suchen, nach Channelcast zu suchen und dort zu abonnieren. Dann bekommt man jedes Mal eine Info, neuer Podcast vorhanden und wird dann automatisch runtergeladen. Für Android-Geräte gibt es auch mittlerweile eine erkleckliche Anzahl an sogenannten Podcatchern, sprich kleinen Apps, mit denen man Podcasts abonnieren kann. Hier für den Android-Bereich insbesondere zu erwähnen sei AntennaPod, habe ich mir sagen lassen. Das hat wohl ganz gut funktioniert. Ansonsten kann man natürlich bei uns auf die Webseite draufgehen und in klassischer Manier auch den Podcast als MP3 oder in einem anderen Format herunterladen, auf CD brennen Das ist keine Ahnung. Also es machen ja manche noch durchaus oder auf dem USB-Stick draufpacken. Aber am praktischen finde ich sowas aufs Smartphone zu packen und dann im Auto beispielsweise zu hören, wenn man unterwegs ist in die Arbeit oder zurück. Man kann es ja jederzeit unterbrechen und dann an der entsprechenden Stelle auch weitermachen. Des Weiteren findet man Channelcast auch in den sozialen Medien. Wollte ich auch nochmal ansprechen. Wir sind sowohl in Facebook vertreten mit einer eigenen Seite. Es gibt einen eigenen Account auf Twitter, der heißt channelcast-de. Wir sind natürlich auch noch bei ADN, nutzt vielleicht noch der eine oder andere, also app.net. Auch dort haben wir einen entsprechenden Account. Also viele Möglichkeiten und Touchpoints, wo man mit uns in Kontakt treten kann oder sich Informationen abholen kann. Ja, wir freuen uns immer auf reges Feedback.
Ja.
Und ja, du kommst nochmal aus Flensburg, Markus, auch das nächste Mal.
Immer gerne wieder.
Jetzt kommt dann so langsam die Sommerzeit. Müssen wir mal schauen, dass wir da vorher noch ordentlich was an den Start kriegen. Wann gehen die Ferien bei euch oben los?
Oh, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ist
ja schon recht bald,
ja, ne? Wir sind diesmal spät dran. Ende Juli, glaube ich, 20. Juli um den Dreh bis Ende August.
Bis Ende August.
Ende August, ja.
Fahrt ihr weg?
Nach Sylt wahrscheinlich wieder.
Ja gut, ja. Dann nicht so weit.
Ist nicht so eine weite Anreise.
Dann werden wir es wahrscheinlich, denke ich, irgendwo hinkriegen. Der Alex ist selbstständiger, der braucht dann Urlaub, erst gar nicht zu denken.
Ich ziehe jetzt um außerdem, also da ist genügend zu tun. Ist
genügend zu tun. Wunderbar. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Kommen, fürs Mitdiskutieren. War wieder eine schöne Sendung, hat wieder viel Spaß gemacht mit euch. Und wir sind ganz gespannt, was die Themen dann in der nächsten Episode sein werden. Es passiert ja immer irgendwie etwas Interessantes. Ganz herzlichen Dank an alle, die jetzt live uns zugehört haben im Stream und auch ein bisschen mitgechattet haben. Ganz tolle Sache. Und dann sagen wir jetzt auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.
Genau.
Macht's es gut. Gute Zeit. Und ja, bis bald. Servus.
Bis die Tage.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Schönen Sommer.